Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ni hao.
Ah ja?
Was ist das für eine Reaktion? Begrüßt doch erstmal hier unser Volk.
Nee, ich bin schwer beeindruckt. Jetzt geht's auf Chinesisch los hier.
Den hatte ich, glaube ich, noch nicht. Mhm. Von meinen Begrüßungsfloskeln. Mhm. Und das ist gar nicht mal so leicht, dass man sagt, den hat man noch nicht. Haben ja schon ein paar Folgen auf dem Buckel.
Ja, das stimmt wohl. 302 ist das.
302.
Alter.
Okay, nicht schlecht.
Mhm. Über 4 Jahre mittlerweile.
Nächstes Ziel, Nerd Talk.
Die haben wie viele Folgen?
650 irgendwas in dem Dreh. Hm. Die sind schon über 600, aber in einer...
Aber die sind einzuholen, oder? Die haben ja einen anderen Tonus.
Die sind einzuholen, deswegen sage ich ja, das kriegt man hin. Die haben definitiv einen anderen Tonus.
Okay.
Ich glaube, niemand hat unseren Tonus.
Na gut, das kann gut sein, ja. Ja gut, aber es geht uns ja nicht nur darum, die meisten Folgen zu produzieren. Wir wollen das ja auch möglichst gut machen.
Ja.
Ja.
Mir geht es eigentlich mehr um die meisten Folgen.
Ah, ja?
Wenn das dann einigermaßen hörbar ist, ist fein für mich.
So.
Dann hat man 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Quantität statt Qualität.
Ja, schon immer. Auch bei der Frauenwahl immer Masse statt Klasse.
Ja?
Ja, schon immer.
Dann ist das doch mit so langjährigen Beziehungen ein bisschen kontraproduktiv, oder?
Das liegt einfach nur daran, dass ich zu voll bin,
mhm,
mir andere zu suchen. Deswegen.
Okay.
Deswegen immer recht viel lange Beziehungen zwischendurch gewesen, ja.
Okay. Wäre vielleicht so ein Kommunen-Lifestyle was für dich?
Tja, siehst du, bin ich in der falschen Zeit groß geworden. Ja. In der falschen Gegend.
Ja.
Ich hab Tacheles gewohnt.
Ach, warum? Ich glaube, in Berlin warst du da schon am guten Ort.
Ja, guter Ort, aber gut. So die Hochzeit von Kommunen war ja dann noch in den 70ern oder so. Da war ich ja noch.
Ja.
Da habe ich noch bei meinen Eltern gelebt. Da war ich noch nicht bereit, da auszuziehen.
Aber ich habe mir das schon oft gedacht, dass ich irgendwie in der falschen Zeit geboren wurde.
Okay.
Ich glaube so, wenn ich meine Primetime in den 70ern gehabt hätte, das wäre genau mein Ding gewesen.
Könnte sein, ja. In der Hippie-Ära.
Ja. Also auch musikalisch und so, da ging ja schon echt einiges.
Jetzt ja mal. Gut, ja klar. Also so richtige Drecksmusik kam eigentlich erst in den 90ern auf. Also davor war eigentlich jedes Jahrzehnt so, dass du sagen kannst, das ist nicht mein Geschmack. Aber musikalisch ist das auf jeden Fall alles sehr, sehr gut. Ja, aber jedes Jahrzehnt hat so ein bisschen was für sich. Also so dieses Zeitreisethema hätte wahrscheinlich Bock, überall mal reinzuschnuppern.
Mhm. Ja, wird echt Zeit, dass das mal erfunden wird, ey.
Ja, wir warten ja jetzt schon lang genug. Was sollen die Scheiße?
Ja, eben.
Immer nur noch im Film, aber nicht in der Realität. Ja. Was zur Hölle?
Mhm.
Ja, aber ich weiß nicht, ob so eine Kommune was für mich wäre, weil ich bin ja auch nicht... Ich suche mir ja schon gerne aus, mit wem ich zu tun habe und viele Leute nerven mich ja auch. Und dann, wenn du dann so eine Hippie-Lifestyle hast mit vielen Leuten, die da ein- und ausgehen, ich glaube nicht, dass ich da klarkommen würde. Deswegen habe ich mich ja bei Big Brother beworben, weil das für mich so ein Eigenexperiment war, weil ich es voll interessant finden würde. Gerade ich, der sich eben genau die Leute aussucht, mit denen er zu tun hat. Wenn er sich da einsperrt mit Leuten, die er noch nie vorher zu tun hatte
und
dann mit denen irgendwie über einen längeren Zeitraum leben muss, das fand ich super interessant, aber...
Ja, du wärst wahrscheinlich nach 48 Stunden so genervt, dass es Tote gibt.
Ja, ich bin halt auch keiner, der aufgibt. Also ich wäre auf jeden Fall nicht einer von denen, die sagen, ach nee, das ist nichts für mich, ich gehe jetzt hier raus. Und ich würde sagen, habe ich die Strapazen auf mich genommen, jetzt mache ich mir sowieso zum Löffel, alle wissen, dass ich jetzt hier in diesem Haus bin.
Jetzt ziehst du es durch.
Jetzt ziehst du es auch durch. Also insofern hätte schon sein können, dass es da Reibereien gibt, aber ich wäre dann keiner, der sagt, ja komm, ich höre auf.
Okay.
I'm not a quitter.
Naja, noch gibt's das, ne? Also die Option,
ach so.
Die gibt's noch.
Nee, ich war ja dann, also habe ich glaube ich auch erzählt, ich war ja dann so weit, dass sie mich auch genommen haben und dass sie gesagt haben, ja, du wärst dann, wir können dir nicht garantieren, dass du jetzt in der Anfangsstartformation da bist, aber du wärst dann Nachrücker oder so, aber du bist drin. Und das war ja der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird's ernst, vielleicht ist das doch keine gute Idee.
Ja, jetzt hast du gerade angekündigt, dass du Sachen auch durchziehst, wenn du sie mal begonnen hast.
Ja, ich habe sie ja nicht begonnen.
Naja.
Ich habe mich ja nur beworben und so. Und dann dachte ich so, ja gut, okay, mich davon Fernseher, weiß nicht, mich dann, ist vielleicht doch nicht so gut. Wenn das nicht im Fernsehen gezeigt worden wäre, dann hätte ich das auf jeden Fall gemacht, schon längst. Wenn ihr irgendwie zu Hause ein Big Brother Projekt habt, dann bin ich am Start. Ladet mich ein, ich komme da zu Fäbse und so mit der Family und lebt da 5 Wochen, das ist überhaupt kein Problem.
Okay, würdest du es also lieber bei irgendwelchen sadistischen Millionären machen, die das einfach nur zu ihrer Bespaßung machen?
Das ist jetzt das Horrorszenario, ja genau, dass jetzt irgendein sadistischer Millionär dich da quält.
Kannst du dir irgendein anderes vorstellen? Also, dass das so eine Charity-Veranstaltung ist, ist ja unwahrscheinlich. Weil hat ja niemand was von, außer die Leute, die sich das angucken.
Naja, die gleiche Motivation wie ich vielleicht.
Ja.
Weißt du, dass es vielleicht ähnlich Gesinnte gibt, die auch mal testen wollen würden, wie das ist, wenn man sich nicht kennt und dann gezwungen wird, irgendwie 5 Leute leben zusammen und man hat sie nie vorher gesehen. Muss ja nicht gleich fürs Fernsehen konzipiert sein.
Jetzt sind wir doch wieder beim WG-Leben.
Ja, im Grunde schon, ja.
Ein bisschen weiter gestrickt ist es das. Naja, aber vielleicht wäre einfach in den 70ern, wärst du so ein guter Anführer von so einem Kult gewesen.
Von einem Kult gleich.
Ja, was, irgend so eine Sekte halt.
Schön, ja, die Selbstmord.
Naja, weil.
So eine Selbstmordsekte, Alter.
Na gut, so weit musst du ja nicht
die
gehen.
Die 3 Leute umbringt, weil sie sagt, ey, gleich holen uns die Außerirdischen ab.
Nein, aber da hättest du ja dann bestimmen können, wer dabei sein darf und wer nicht.
Ach so.
Weißt du, hättest du deine vielen Mitbewohner ja aussuchen können.
Ich könnte auch einfach nur Chef werden von irgendwas.
Naja,
dann eigenes Unternehmen gründen muss ich, kann ich auch Leute rausschmeißen.
Aber dann musst du ja nicht mit denen zusammenleben.
Nee, aber zusammenarbeiten ist ja auch ein großer Teil des Tages. Also ist ja. Aber das würde schon wieder gegen meine. Naja, doch, irgendwie ist es auch selbstständig, aber. Ich mag ja schon meine freiberufliche Tätigkeit, dass ich so ein bisschen mein eigener Chef bin.
Naja,
das würde ich auf jeden Fall nicht tauschen.
Gerade auch da bist du ja permanent von Leuten umringt, die du dir nicht aussuchen kannst.
Ist das so?
In für deinem Job?
Nicht die, ach so, meinem Job?
Ja.
Ja. Aber du hast nicht viel mit denen zu tun. Also es, selbst die dir übergestellt sind oder die dich bezahlen, sind da sehr sporadisch eigentlich.
Naja, aber allein schon die ganzen Gäste, cool. Das sind ja wahrscheinlich auch 90% dabei, auf die du keinen Bock hast.
Das ist ja wieder was anderes. Du kannst ja nicht die Gäste auch komplett aussuchen. Ist ja egal. Also selbst wenn du im Schreibwarenladen arbeitest, kannst du ja nicht sagen, sind alle Kunden geil, sondern da kommt nochmal ein Idiot irgendwo mal daher.
Ja, brauchst einen Türsteher für deinen Laden. Ja.
Glaubst du etwa, unsere Hörer und Hörerinnen sind alle cool?
Nee, aber da kennen wir ja nur die, die mit uns interagieren.
Wie viel Prozent Idioten sind dazwischen?
Von denen, die mit uns interagieren?
Mhm.
Habe ich bisher noch keinen erlebt.
Ach, guck mal hier, der Lee hier.
Oder? Aber ich habe ja auch weniger Kontakt mit denen als du. Vielleicht wäre dann schneller mal jemand da. Aber du hast
das wieder relativiert.
Naja, warum? Du hast ja auch vorhin gesagt, du bist schnell mal genervt von Leuten und hast ja auch nicht Bock auf jeden.
Ja, das stimmt. Also vom Typ her.
Ja, siehst du, deswegen ist doch die Quote, was unsere Supporter angeht, ganz gut. Aber
ja, ich dachte, du kommst jetzt hier mit so einer schockenden Zahl, 50% oder so. Oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Das wäre doch mal lustig.
Quatsch. Aber ich glaube, das bedingt sich ja auch dadurch, dass die uns halt hören, und wenn die uns regelmäßig hören, müssen die ja irgendwas daran gut finden. Und die, die uns supporten, ja erst recht. Also deswegen, irgendwo muss es ja eine Wellenlänge geben.
Eine Wette verloren.
Ja.
Ja, weiß man nicht. Vielleicht brauchen die Stoff zum Joggen, aber finden uns an sich scheiße.
Ja, aber dann supporten sie uns doch nicht.
Doch, weil dann haben wir mehr Stoff durch die Supporter.
Ach so.
Verstehst du?
Okay.
Weil die jeden Tag irgendwie 3 Stunden laufen und brauchen halt Material.
Mhm.
Ja, okay. Ja,
glaube ich wieder zu sehr an das Gute im Menschen, ja.
Ist eine gewagte Theorie. Hätte ich auch irgendwie gemerkt, wenn ihr uns nicht leiden könnt.
Ja, eben, denke ich mir auch.
Obwohl, wir hatten so ein, zwei Kandidaten, die so 2 Monate am Start waren und dann weg waren. Vielleicht fanden die uns dann noch nicht so geil.
Naja, oder?
Oder die Firma
zu teuer
gegangen, genau, kann auch sein. Ja.
Okay.
Nee, die sponsern sich doch nicht. Die sind nicht politisch korrekt. Die gendern nicht regelmäßig. Und so weiter und so fort.
Ja, es sei uns verziehen. Wir arbeiten dran.
Wir arbeiten dran, ja. Ich würde gerne mal mit einer Punktenachreichung einsteigen.
Mhm.
Und zwar nicht nur mit einer, sondern gleich mit einer dreifachen.
Oha.
Ja. Als erstes würde ich gerne die Punkte nachreichen für die Serie The Idol, die ich jetzt zu Ende geguckt habe, die du ja hier gebracht hast.
Ja, ja.
Und
jetzt gehe ich mal davon aus, dass du da versöhnlicher bist.
Ich bin ein bisschen versöhnlicher. Also nicht viel versöhnlicher, aber ein bisschen, und gebe der Serie eine 4. Ich glaube, du warst irgendwie bei 1,5 oder so. Ganz so niedrig bin ich nicht.
Mhm.
Wobei ich so ein bisschen aus der Reihe tanze, oder was heißt aus der Reihe tanze? Ich habe schon ein paar Meinungen gelesen, die so meiner konform gehen. Ich finde die letzte Folge gar nicht mal so schlecht. Also natürlich zieht die sich so einen hanebüchenen Twist so ein bisschen aus dem Arsch.
Ich finde, die ist unterhaltsamer als der Rest, aber die wirft halt einiges über den Haufen, was die davor aufgebaut hat.
Ja, schon. Die wollten halt nochmal mit so einem Aha-Effekt irgendwie aussteigen.
Ja, aber der ist doch inhaltlich völliger Quatsch.
Naja, wenn man sie jetzt wirklich analysiert und zerlegt, aber ich meine, die Serie ist von vornherein bis Ende Quatsch. Insofern würde ich das nicht analysieren und zerlegen.
Naja, hier geht's, weißt du, ich finde, hier geht's um zu große Themen, als dass man dann einfach so salopp sagen kann, ah ja, alles anders.
Ja, gut, aber es stellt ein bisschen in Frage, was du ja vorher kritisiert hast. Dass so diese toxischen Beziehungen, dass sie so dieses Opfer ist und so hin und her, das ist sie ja dann nicht mehr, ohne jetzt zu spoilern.
Nee,
also sie
aber
dreht eben, ja den Spieß ein bisschen um. Und
naja, eben, aber dann kommt halt eine Menge Kalkül mit ins Spiel, und dann ist das gerade in Verbindung mit diesen Themen halt erst recht ein Brett.
Ach so, du meinst, dass die Frau dann die Böse ist in dem Szenario?
Ja.
Naja, weiß nicht. Vielleicht ist sie auch einfach nur die Macherin.
Naja, aber die Nummer mit der Bürste hat ja dann muss ja dann sehr viel Kalkül beinhaltet haben.
Ja, definitiv hat das Kalkül.
Ja, siehst du, und das geht halt in Verbindung mit dem Thema, was die hier aufmachen, einfach nicht klar. Also was erzählt die Serie dann erst recht? So.
Weiß nicht, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Das, ich klinge jetzt so ein bisschen wie du bei Freaks, dass ich denke, ja, aber die Frau ist ja dann hier doch das der stärkere Part, wie ich finde. Insofern ist das ja eine Hymne auf die Weiblichkeit.
Ja, aber siehst du, und wenn sie, wenn sie mit dem Kalkül zugange ist, dann nimmt sie aber auch billigend in Kauf, dass alle, die ihr nahestehen, dabei zu Schaden kommen. Und das zeichnet einfach dann erst recht kein gutes Bild.
Ja, also, macht aber wieder Sinn, dass sich dann einige verabschiedet haben, die ihr nahestanden und so, weißt du, weil die das halt.
Ja, aber es erzählt sich halt nicht, warum sie das macht, weil das, was sie erzählen, geht halt in die andere Richtung. Mhm. Bis eben zur letzten Folge, finde ich. Und das, naja, egal.
Naja, ich bin
gut, vier Punkte ist jetzt auch
genau,
nicht doll.
Genau, mit vier Punkten ist jetzt nicht, brauche ich mich nicht rechtfertigen, dass das hier eine Hammer-Serie ist. Also ist sie definitiv nicht. Aber ich glaube, dass ohne The Weeknd, der sich hier selbst reingeschrieben hat, der wirklich schlecht ist, glaube ich, hätte die vielleicht noch einen Punkt mehr gekriegt oder so. Aber war nicht doll. War eher Fremdschämen. Also ich muss mich da leider einreihen in die Riege.
Ich habe, glaube ich, auch von niemandem bisher gehört, dass er die richtig gut fand.
Mhm. Denke auch.
So gesehen sind sich da ja schon mal alle einig.
Ja, hat man neulich, muss ich jetzt glaube ich nicht in der Tabelle nochmal nachschlagen. Aber welchen Film ich noch gesehen habe, ist Nicolas Cage, Massive Talent.
Ach so, ja, hast du ja angekündigt, ja.
Oder The Unbearable Weight of Massive Talent, wie er im Englischen heißt.
Ach, auf Deutsch heißt der nur Massive Talent.
Auf Deutsch heißt er glaube ich nur Massive Talent.
Ach, stimmt, ja, da war was.
Und ich bin da ähnlich wie du. Also den fand ich recht unterhaltsam. Mhm. Ist mal ein ganz cooler Film. Also ich weiß nicht, ob ich diesen ganzen Überbau mit der Kriminalstory und dieser Verschwörung und dem Agentenkram, ob ich das jetzt gebraucht hätte. Ich hätte es, glaube ich, auch unterhaltsam gefunden, wenn es das jetzt nicht gewesen wäre.
Wenn du nur so einen Superfan erzählst.
Wenn du so einen Superfan erzählst und dann weißt du, dass die beiden irgendwie aneinander geraten und so und dass das so ein bisschen ausartet, das wäre vollkommen cool für mich.
Mhm.
Aber so hat es auch gepasst. Also ist halt ein ganz cooler Popcorn-Film. Man freut sich ja, wenn Nicolas Cage auch mal wieder ein paar sehenswerte Filme macht.
Ja.
Du warst hier bei einer 7,5, wie ich sehe. Ich bin bei einer 7.
Okay.
Ich gebe eine 7, Support-Episode 111. Dreimal die 1, da könnt ihr nochmal nachhören. Die Rezension von Lee und ich habe mich hier in der Tabelle mit einer 7 eingetragen. Und als letztes, wir hatten ja neulich
da. Das heißt, rein rechnerisch ist das auch schon wieder über ein Jahr her.
Rechnerisch könnte hinkommen, ja.
Na, wir machen ja an die 52 Episoden wahrscheinlich im Jahr, wenn wir. Also Support-Episoden. Okay, krass. So, was ist der dritte?
Der dritte Film ist ein Film, den Hoffi hier mitgebracht hat. Und der heißt Der Fuhrmann des Todes. Und ist ein Film aus dem Jahr 1921. Den habe ich mir jetzt eingeguckt. Also das ist wirklich, das ist der Urschleim der Filmgeschichte.
Mhm.
Und den hat er hier rezensiert. Ist ein schwedischer Film, der ist Kirkkalen im Original. Den hat er hier rezensiert in Episode 69. Das ist noch länger her.
Krass.
Und da hat er Jan im Gepäck gehabt. Jan hat ihm 9 Punkte gegeben. Hoffi hat ihm 8,5 Punkte gegeben. Ist ein Film, der sehr gut ankommt. Ich muss sagen, ich habe hier schon so ein bisschen Sitzfleisch gebraucht für den Film, weil 1921, Stummfilm mit Texttafeln, kam mir sehr lang vor, obwohl der gar nicht so überlang war. Also der war, glaube ich, 100 Minuten oder so oder vielleicht eine Stunde 50. Aber hat sich schon gezogen. Also war zwar interessant, wie das gemacht ist und diese Legende von diesem Fuhrmann des Todes dann zu verfilmen mit einer gewissen Story, natürlich mit diesem überdramatischen Schauspiel und so, das fand ich schon ganz cool. Dann habe ich noch das, was ich ja bei manchen Filmen aus der damaligen Ära habe, dass du so das Color Grading, dass sich das ändert, je nachdem, ob du jetzt das Setting wechselst oder die Location und so. Ja, ich bin hier bei einer 7.
Oh, okay.
Also ich trage mich hier mit einer 7 ein. War immer noch sehenswert, war cool. Was mich richtig genervt hat, ist, den gab es ja auf Amazon zu streamen.
Mhm.
Und da stand ja Original. Aber beim Original auf Schwedisch brauche ich natürlich, also die Texttafeln waren auf Schwedisch, da brauche ich natürlich die Untertitel. Und die Untertitel waren halt, die haben halt die ganze Zeit die Musik beschrieben. Nonstop.
Was?
Bei einem Film von 1919.
Wie Musik beschrieben?
Naja, sowas wie zerrende, langsame Geigen. Oder da stand dann sowas wie brütende, spannende Musik.
Ach so.
Was ist denn brütende Musik überhaupt?
Na gut, das ist halt so ein Schritt vor der Audiodeskription. Ne? Das sind halt die Untertitel für die Hörgeschädigten.
Ja, das hat mich aber super genervt, dass du das nicht ausmachen kannst. Mhm. Also gerade beim Stummfilm hätte mir gereicht, wenn alle 4 Minuten mal diese Texttafeln hier eingeblendet werden.
Ja gut, du hörst ja auch die Musik.
Wenn die übersetzt werden. Ja, ja, natürlich höre ich durchgängig die Musik, aber deswegen muss ich nicht mitlesen. Brütende Musik.
Nein, aber wie gesagt, das sind ja dann die Untertitel, die für Hörgeschädigte gemacht sind, die eben die Musik dann auch nicht hören und deswegen wird die halt mitbeschrieben.
Macht das Sinn, dass die Musik mitbeschrieben wird?
Ja, klar. Mhm.
Versuche mich da gerade in die Lage zu versetzen. Ja, aber
ja, wenn du gar nichts hörst, weißt du, dann ist ja, wenn du keinen Dialog hast und dann kommt aber irgendwie so eine Spannungsmusik, dann, wenn du das nicht hörst, dann liest du es zumindest, dann kannst du dich da natürlich besser reinversetzen.
Also bei den Geräuschen und so, wenn da irgendwas ist oder Tür schlägt zu, sowas kann ich ja nachvollziehen, aber dass die Musik jetzt ausschlägt, also dass man sich die Musik dann vorstellen muss?
Naja, logisch, weil du die musikalische Untermalung macht ja enorm viel aus bei einem Film.
Und was würde ich mir bei brütende Musik vorstellen?
Brütend?
Ja, das war zum Beispiel eins der Formulierungen, also waren ganz, ganz seltsame Formulierungen dabei, wo ich sage, was soll das sein?
Ja, ich meine, du als DJ müsstest ja eigentlich Musik schon auch so ein bisschen charakterisieren können, oder? Und wenn du dir unter brütend nichts vorstellen kannst, ja, dann haben sie da offenbar einen Begriff gewählt, der ungünstig ist. Aber
ich wüsste jetzt nicht, welchen Song ich als brütend titulieren würde. Mhm.
Hast du dir mal so einen Audiodeskriptionstrack angehört? Von einer Blu-ray oder so? Gibt's ja nicht viele mit, aber vielleicht hast du ja die eine oder andere und da war mal sowas mit drauf.
Ja, ja, habe ich, aber habe ich mir nicht, ich glaube mal ganz kurz irgendwie aus Versehen, aber nicht jetzt bewusst. Mhm. Dafür habe ich aber zum bestimmt 4 Millionen Mal schon die Untertitel mitlesen müssen für Hörgeschädigte, weil nämlich, das finde ich auch so ein Unding bei Blu-rays oder bei bestimmten Produktionsfirmen, dass einfach keine normalen Untertitel einführen, sondern wirklich nur die für Hörgeschädigte. Mhm. Und dann, wenn du Untertitel einblendest, so als ganz normaler, der vielleicht nicht so heimisch ist in bestimmten Sprachen, dann musst du halt mitlesen, von wegen Tür schlägt zu oder Musik schwillt an oder sowas. Ja. Weißt du, wo ich dann denke, so, das ist ja kein großer Akt, jetzt wirklich da eine zweite Untertitelspur aufzupacken. Also da geben sich nicht genug Mühe.
Ja, die gehen halt davon aus, dass Untertitel primär für Leute mit einer Hörschädigung sind.
Ja, und davon gehen Leute aus, die in der Filmbranche tätig sind und die Filme rausbringen. Also ernsthaft?
Naja, du, da wird es bestimmt auch irgendwelche Marktanalysen gegeben haben.
Okay.
Weil du sagst, klar, ist kein großer Akt, trotzdem, den Akt muss ja jemand bezahlen.
Ja, es gibt ganze Länder irgendwie, wo Untertitel laufen. Also und ich kann nicht davon ausgehen, dass jetzt nur Hörgeschädigte die Untertitel anschmeißen. Also das finde ich ein bisschen komisch. Du hast ja ganze Kinofilme, wo Vorstellungen mit Untertiteln angeboten werden und auf einer Blu-ray kann man die Option nicht wählen. Finde ich seltsam.
Ja, ey, du, ich verstehe voll, was du meinst, aber ich glaube auch zu verstehen, wo es herkommt, dass das eben nicht immer angeboten wird. Das ist halt ein Kostenfaktor.
Ja, in dem Fall, glaube ich, steht es wirklich nicht im Verhältnis, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kosten für, wenn du jetzt in ein Synchronstudio oder wer auch immer diese Untertitel da konzipiert, wenn du die beauftragst von wegen, mach mal Untertitel für Hörgeschädigte, wenn du denen sagst, machen wir noch eine zweite Version ohne Hörgeschädigte, weißt du, lass mal die Klammern weg und die spannende Musik. Das ist jetzt nicht kein großer Mehraufwand, finde ich.
Naja, also ich war ja schon ein paar Mal auf dem Hörfilmpreis, wo Filme Preise bekommen, die eben eine gute Audiodeskription haben. Und demzufolge habe ich da schon einiges gehört, weil da werden natürlich dann auch Sachen eingespielt und das ist schon irgendwie abgefahren, weil das natürlich eine Menge ausmacht, auch die Stimme, wie die dann spricht und so, das hast du ja bei der Synchro auch. Aber wenn dann eben die Stimme nur erzählt, was passiert. So, da haben wir ja in der nächsten Episode haben wir einen Film, wo das auch so ein bisschen stattfindet, wo du quasi so einen Erzähler hast, der dann eben beschreibt so, er öffnet die Tür und geht an den Tresen. Mhm. Weißt du, also das ist dann eben halt auch natürlich für Leute, die nicht gut sehen können oder die gar nicht sehen können, die können sich dann Filme auf dem Weg angucken.
Ja, logisch. Das macht ja auch voll Sinn.
Naja, und deswegen für Hörgeschädigte ist dann halt so eine Nummer mitunter ja auch wichtig.
Naja, Moment, ich habe jetzt nicht mich dagegen ausgesprochen, dass es Untertitel für Hörgeschädigte gibt.
Nein, verstehe ich nur. Legitim. Worauf ich auch hinaus wollte, ist, bei dem Film, bei der Preisverleihung haben die auch immer wieder, war das Thema, dass das nicht oft genug stattfindet und dass das aber eben finanzielle Gründe hat, dass das nicht bei jedem Film so gemacht wird. Weißt du, weil du könntest ja auch sagen, warum gibt es nicht jede Blu-ray auch mit einer Audiodeskriptionsspur?
Ja, okay.
Und das ist halt nochmal ein enormer Mehraufwand. Also
die großen Produktionsfirmen haben das auf jeden Fall. Das ist bei vielen mit drauf, weil die haben ja das Budget.
Nein, aber der Prozentsatz von Filmen, die jetzt auf Blu-ray released werden, der Anteil von denen, die so eine Audiodeskriptionsspur haben, ist wahnsinnig gering. Ja, das sind einstelligen Prozente.
Ja, ja, glaube ich auch.
Prozentzahl.
Also bei den Unterschieden habe ich ja zu bemängeln, das ist ja, also die Mehrarbeit sind ja wirklich die für Hörgeschädigte, die Untertitel zu konzipieren. Weil da müssen sie ja zusätzlich zu dem Dialog, müssen ja dann noch dazu schreiben, was da passiert und wie die Musik aussieht.
Ich verstehe voll, was du meinst. Da müsste man, würde man sich denken, man müsste nur Sachen weglassen.
Genau.
Und, ja, ja, klar.
Weil da lässt du einfach nur Dialoge und löscht halt mit Escape, löscht da halt irgendwie die Klammer weg.
Mit Escape.
Mal hier mit dem Ding hier.
Ja, du, dann biete ich doch da mal an. Kannst ja ein bisschen wohltätige Arbeit machen.
Würde ich glatt machen, ne? Ja. Bitte stellt mich ein. Ich würde dann einfach mal die Klammern löschen da und die Geräusche. Ja, mich nervt das, das finde ich bescheuert.
Okay.
Wenn ich dann sehe Untertitelfunktion und dann 1000 Sprachen, Alter, kannst Arabisch, kannst Ungarisch einstellen und Bolivianisch und weiß ich was alles, aber auf Englisch und auf Deutsch nur irgendwie für Hörgeschädigte. Was ist das?
Bolivianisch, also, ja, ja.
Egal. Ja, soviel zu der Fuhrmann des Todes von mir. 7 Punkte. Mhm. Bin da nicht ganz euphorisch, aber weiß natürlich zu schätzen, dass 1921 letztendlich doch so ein spannendes Filmprojekt dann rausgekommen ist, so ein ambitioniertes auch, und letztendlich ist das ein Stück Filmgeschichte. Das habe ich natürlich gesehen, aber jetzt beim Gucken hatte ich jetzt nicht so den Mega-Fun. Mhm. So viel zu meinem Part, was die Nachreichung angeht, und falls du da nicht hast oder nicht mehr irgendwas hast, dann können wir loslegen.
Nee, also nachzureichen habe ich, glaube ich, nichts. Ich habe mit Demolition Man nochmal angeguckt.
Nochmal?
Ja.
Steht ja immer noch bei mir aus, dass ich in diesen 4 Jahren, wo wir diesen Podcast haben, dass ich irgendeinen Film zum 2. Mal gesehen habe, den wir hier schon mal gebracht haben. Schon.
Ja, aber den, hattest du den gebracht, Demolition Man? Ich dachte, das wäre ein Gast, ne?
Das war, glaube ich, auch Hoffi. Mhm. Da habt ihr hier zusammen, glaube ich, eine Support-Episode aufgenommen, als ich in Tschechien war. Und da habt ihr über Demolition Man geredet. Ich weiß, dass ich nicht dabei war.
Ja. Und du hast den immer noch nicht gesehen, ne?
Na, früher doch.
Okay. Aber
nicht jetzt in letzter Zeit, ne.
Okay.
Warum hast du den jetzt ein zweites Mal angeguckt? Also ich fand den jetzt, damals war ich jetzt nicht so ein Mega-Fan von.
Ah, echt? Ich fand den, als der rauskam, war ich Riesenfan. Mhm. Fand den super. Das irgendwie fällt der für mich in diese Action-Film-Ära mit Face-Off und Con Air und solchen Filmen. Was? Und da ist der vielleicht schon nochmal so ein bisschen die B-Version.
Naja, vor allem auch, weil er halt so ein Fantasy-Element mit drin hat. Also so. Ich finde es halt.
Ja, das hat Face-Off doch auch, hallo? Also.
Nein, Mann. Wo denn?
Was?
Ich glaube
also
schon,
diese
dass
Science-Fiction-Komponente, die man hier bei Demolition Man hat, die ist doch bei Face-Off jetzt nicht weniger spektakulär.
Naja, Face-Off ist realistisch für mich.
Ach so, na gut.
Nimm mal Robocop zum Beispiel, das ist für mich ein Fantasy-Element. Du nimmst jetzt so einen toten Polizisten und machst halt einen Roboter draus, der dann auf Gesetzeshüterjagd geht. So ist halt Demolition Man, ist halt die Schiene, so. Es hat viel Sci-Fi. Mhm. Face-Off kann halt wirklich so sein. Mein Gesicht auf dein Gesicht reparieren und
reparieren vor allem. Danke.
Operieren, ja,
mein Gesicht muss erstmal repariert werden. Machen wir erstmal deins drauf.
Reparieren, ey. Und dann, genau, und dann austauschen.
Okay.
Hey, du hast mir das Selfie gezeigt neulich von deiner Aprikosen.
Ja, ja.
Von deinem Aprikosentrip. Insofern war es gar nicht so weit entfernt mit dem Reparieren.
Ja, das sieht auf jeden Fall so aus, als müsste es repariert werden. Oder es sieht eigentlich so aus, als wäre bei einer Reparatur ordentlich was schiefgegangen.
Oder so, ja. Da hätte sich locker irgendwie in so ein Meth-Labor legen können, irgendwie in so eine Entziehungsklinik.
Ich habe auch gedacht, ey, so muss sich Jennifer Coolidge fühlen, wenn sie irgendwie von einer Botox-Behandlung kommt oder so, wenn da irgendwas richtig schiefgegangen ist.
Wahrscheinlich, ja.
Ätzend.
Ja, Demolition Man. Und, wie fandst du ihn?
Super, immer noch.
Immer noch super.
Also klar, da gibt's Logiklöcher ohne Ende. Das ist super trashig an der einen oder anderen Stelle. Aber der schockt so, also macht einfach Spaß, finde ich.
So witzig, dass du den so feierst, okay.
Ja.
War ich nie so der Riesenfan von, aber ich glaube, ich auch noch ein, 2 Mal gesichtet oder so. Gehört jetzt nicht zu den Kultfilmen, also gehört zu viel, bei vielen irgendwie zu den Kultfilmen, aber bei mir hat der in den 90ern damals nicht so gezündet, dass ich gesagt habe, boah, das kann ich nachvollziehen, sondern ich war dann ein bisschen underwhelmed damals und bei der Neusichtung auch nochmal.
Ja, ich merke schon, ich habe immer noch ein großes Herz für die 90s. Der ist schon sehr 90s.
Dass ich kein Herz für die 90s habe, ist jetzt wieder ein Gerücht. Also.
Das habe ich so auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich bei mir immer wieder feststelle, dass ich 90er-Jahren-Filme eine Menge verzeihe, also auch aus dem heutigen Blickwinkel.
Das liegt schon daran, dass da 2 Jahre in diesen 90ern stattfanden, wo du dich an alles erinnern kannst. Also,
ja.
Das waren deine hellen Jahre insofern. Ist doch klar, dass du es erzählt magst.
Das ist wahrscheinlich auch so das Einzige, was in der Erinnerung wirklich konstant stattfindet. Ja. Mhm. Na gut.
Alles ausgeblichen und dann so 2 Jahre ganz deutlich zu sehen.
Mhm.
Ja, dann bin ich mal gespannt, was du gesehen hast. Denn das ist ein krasses Konzept von diesem Podcast, dass wir darüber berichten, was wir so zu Hause an Filmen und Serien konsumiert haben. Und wir reden darüber.
Mhm. Ja, Riesenkonzept.
Riesenkonzept. Ja. Haben wir uns eigenhändig ausgedacht. Hat noch keiner vorher gemacht.
Nee. Wobei, haben wir das wirklich schon mal, also hast du das recherchiert? Ist das so, dass es keinen anderen Filmpodcast gibt, wo die nicht vorher wissen, worüber sie sprechen?
Das wiederum ist schon sehr untypisch. Also schon, schon ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Ja. Das habe ich auf jeden Fall noch nicht mitbekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, eben. Mich auch nicht.
Aber jetzt. Jausa, jausa, jausa. Spektakulär leiten wir um in deine Rezension.
Ja, ich habe mir einen Film angeguckt, weil ich Bock auf Sci-Fi-Stoff hatte.
Neben Demolition Man, oder was?
Ja, das war davor. Mhm. Demolition Man war echt so vorgestern Nacht irgendwie nochmal.
Also.
Ja.
Na gut, und, hast ja ein bisschen Stoff gesammelt, insofern.
Ja, eben, hat sich ein bisschen was angesammelt.
Das ist auch wieder so ein klassischer Lee, Alter. Wie er hier 100-mal erwähnt, dass er natürlich, ja, wenn wir so viele Auftragsfilme haben und so viele Neusichtungen, hat er natürlich keine Zeit, irgendwie die Filme zu gucken, die wir schon mal hier rezensiert haben. Mhm. Und dann guckt er sich einen Film an, den er schon 4. Mal gesehen hat. Den guckt er dann 2-mal. Das, auf den trifft dann seine Wahl, Demolition Man.
Ja.
So typische.
Ja, wir sagen, unmittelbar danach habe ich dann auch gedacht, so, fuck, okay, jetzt hätte ich eigentlich auch einen von den A24-Filmen abhaken können oder so.
Zum Beispiel.
Ja, mein Gott. Manchmal haben wir halt, ich mache das immer sehr impulsiv.
Okay.
Und deswegen ist das so passiert.
Sei dir gegönnt.
Ja, aber eben, ich habe ja auch noch ein paar neue Sachen geguckt und der Film, um den es jetzt geht, der ist tatsächlich aus diesem Jahr, 2023, und heißt schlicht und ergreifend 65. Und da war ich natürlich schwer inspiriert, weil 65, weiß schon, Wedding und so.
Wedding.
Dachte ich, muss ich sehen.
Alte Postleitzahl von unserem Heimatbezirk, für diejenigen, die sich fragen, was soll das?
Mhm. Und hast du von dem Film mitbekommen?
Ja, Adam Driver, oder?
Ja.
Mhm, habe ich.
Gut. Ich wollte mal kurz nachgucken. Ja, tatsächlich, das hatte ich mir nämlich nicht rausgeschrieben, aber richtig in Erinnerung. Produziert hat den nämlich unter anderem Sam Raimi. Und von dem haben wir in letzter Zeit irgendwie eine Menge. Mhm. Und die Prämisse ist eben sehr Sci-Fi. Die Tagline lautet: Million years ago, prehistoric Earth had a visitor. Das heißt, die Handlung spielt vor 65 Millionen Jahren. Mhm. Deswegen der Titel. Wir sind auf dem Planeten Somaris und da gibt's die Figur von Adam Driver, der heißt Mills, und seine Frau Alia, die haben eine Tochter, die ist krank, die wird von Chloe Coleman gespielt. Das ist das nervige Mädchen aus My Spy, und bei D&D war die auch die Tochter.
Okay, krass.
Kannst du dich erinnern?
Nee, also My Spy habe ich nie gesehen.
Aber bei Dungeons and Dragons, da war doch die Tochter, die dann von Hugh Grant hier so hinters Licht geführt wird und so weiter.
Jetzt weiß ich, die habe ich auch schon mal woanders gesehen. Ja,
ja eben, die hat 30 Credits. Also die hat schon echt eine Menge gemacht und auch eben wirklich große Filme. War ja auch bei Avatar dabei, da haben wir sie jetzt zwar nicht so erkannt, aber...
Ja. Jetzt weiß ich, wie du meinst.
Die spielt hier eben auch die Tochter und die ist krank. Wie so oft haben wir hier ein krankes Kind. Mhm. Und es geht darum, irgendwie Geld für die Behandlung dieser Krankheit zu besorgen. Und weil das langsam ausgeht, sagt jetzt eben unser Pilot, dass er so einen Job annimmt für eine 2-jährige Weltraumexpedition. Das ist so ein bisschen Weltraumtaxi, was er da macht. Und das ist aber eine Aktion, die halt 2 Jahre dauert. Und dann ist er da unterwegs, also macht das, ne, verabschiedet sich von denen und hofft natürlich darauf, dass die Tochter noch so lange lebt, bis er dann zurückkommt. Mhm. Und dann gibt es einen Zeitsprung zu der Rückreise und bei der Rückreise geht eine Menge schief. Das Schiff wird beschädigt, in so einem Asteroidenfeld stürzt ab und landet auf der Erde. Aber eben in der Kreidezeit. Und damals halt natürlich noch unerforscht. Und das ist jetzt die Prämisse. Also hast einen Typ aus der Zukunft, der halt jetzt in unserer Zeit der Dinosaurier landet. Mhm. Wobei, da haben sie sich zeitlich sehr viele Freiheiten gelassen, also was jetzt eben so die vorhandenen Viecher auf der Erde angeht.
Historisch nicht korrekt, sagst du, ja, wenn man da so einen Paläontologen hat.
Du, stand in den Trivia Facts, wäre mir jetzt so auch nicht aufgefallen, aber das wäre wohl relativ unspektakulär geworden, weil so die Bedrohungen, die die dann hier über die Dinosaurier erzählen, die wären halt eben verhältnismäßig unspektakulär ausgefallen, weil es da einfach viel zu viele Pflanzenfresser gab und so. Und deswegen hätten die da einfacher durchmarschieren können, weil natürlich geht es jetzt darum, dass nachdem er da abgestürzt ist, er erstmal davon ausgeht, der einzige Überlebende zu sein, dann schon kurz vorm Selbstmord steht und dann jemanden hört und ein junges Mädchen namens Koa entdeckt. Das ist also die andere Überlebende, die ist in einem sehr ähnlichen Alter wie seine Tochter und wird von Ariana Greenblatt gespielt. Die hatte ich auch schon in Love and Monsters oder die sehen wir dann in Barbie. Die hat auch schon einiges gemacht mit ihren jungen Jahren, immerhin 18 Credits. Naja, und dann kommt da natürlich das Beschützerding und er nimmt sich ihrer an. Problem ist, die kommt aus einer anderen Gegend, spricht deswegen nicht seine Sprache. Er spricht ihre nicht. Das alles, was es da an Geräten gegeben hätte, um was zu übersetzen, ist kaputt. Also verständigen die sich so mit Hand und Fuß. Er sagt ihr, wir müssen jetzt da und dahin laufen, hoch auf diesen Berg, weil da ist unsere Rettungskapsel, die uns dann zurückbringt. Und sie signalisiert ihm aber, dass sie halt ihre Eltern vermisst. Dann sagt er, ja, ja, die sind da oben. Halt in der Hoffnung, dass sie dann mitkommt. Mhm. Und dann beginnt der natürlich schwierige Weg da hoch. Da kommen dann eine Menge Viecher und Bedrohungen und alles, was man so erwartet.
Und ballert der?
Wer?
Der Film.
Nein.
Ballert nicht?
Nein.
Wie ist das CGI? Hat man da wenigstens ein paar Schauwerte?
Nee.
Auch nicht. Klingt ja nicht gut.
Das ist echt so krass. Das war mir alles so egal. Zu keinem Zeitpunkt hat es der Film geschafft, mich irgendwie reinzuziehen.
Oha.
Ja. Also, ich dachte eigentlich so, hey, Adam Driver, Sci-Fi, Dinosaurier, kann nicht so viel schiefgehen. Mhm. Ja, war anders. Das ist leider echt nicht doll. Also, mal so gar nicht, Alter. Es hat 45 Millionen gekostet, der Film. Hat tatsächlich einen kleinen Kinorelease bekommen. Da knapp über 60 eingespielt. Also weit entfernt von einem Erfolg. Und dann habe ich eben noch nachgelesen, jetzt, warum ich das vorher erzählt habe mit diesen Viechern, weil die waren, also in den verschiedenen Entwicklungsphasen von dem Film, waren die am Anfang natürlich, war das so angelegt, dass die historisch da korrekt vorgegangen sind. Mhm. Und dann gab es aber eben zu viele Pflanzenfresser und halt irgendwelche Tiere, die keine große Bedrohung darstellten. Und deswegen ja, haben sie da so ein bisschen was geremixed, haben Tiere aus einer anderen Zeit genommen, mit anderen kombiniert und so. Und deswegen ist das dann noch mehr Sci-Fi, wenn du so willst.
Naja.
Aber das ist wirklich krass, Alter. Der Film, das ist auch noch sowas, was mich angemacht hat. Der geht 93 Minuten. Dachte ich so, cool, das könnte so schöner, knackiger Film werden und ich meine jetzt gerade so dieses Szenario mit, du hast so ein Sci-Fi-Ding auf einem anderen Planeten, ein Mann mit so einem kleinen Mädchen, auf das er aufpasst, das hatte ich ja neulich hier in dieser, neulich, ist auch schon eine ganze Weile her, in dieser Independent-Form schon mal mit dem Film mit, da war es Pedro Pascal, ne?
Mhm, habe ich auch gesehen.
Den fand ich ja super.
Ja, der war cool.
Der lebt aber eben halt auch über diese Welt, die er generiert. Und hier, so wie die Erde erzählen, dann mit dem ganzen CGI-Kram.
Vor allem war das ein Independent-Film mit viel weniger Budget und ja, hat trotzdem mehr Herz und mehr Charme und ist unterhaltsamer als jetzt so ein größerer Film.
Das ist es nämlich.
Das ist eben nicht immer alles.
Weil das ist so generisch und so seelenlos und einfach nur lame. Ist echt krass.
Einfach nur lame.
Ja.
Das ist kein gutes Fazit.
Nee, den kannst du dir schenken. Also dann ist das Ganze natürlich auch noch PG-13. Hilft der Nummer auch nicht, weil das Einzige, was hier eben für mich hätte unterhaltsam sein können oder wo ich eben auch drauf gehofft habe, ist natürlich die Action, die daraus resultiert, dass die jetzt eben hier gegen irgendwelche Viecher bestehen müssen und von
so
A nach B.
Ein bisschen Starship Troopers Entertainment wenigstens, aber.
Naja, guck mal, Love and Monsters, da geht's auch über weite Strecken drum, dass der von A nach B kommt und irgendwie an diesen Monstern vorbeikommt. Hm. Sehr, sehr ähnlich. Bombenfilm. Und hier geht alles schief. Hm. Das ist auch die Dialoge. Also, boah, Alter, das ist alles so stumpf und so krass vorhersehbar und. Na.
Shit.
Und eben auch so ein bisschen gespickt mit Logiklöchern. Und wenn das unterhaltsam ist, kann ich ja über sowas hinwegsehen. Aber hier wirst du dann halt auch noch drauf gestoßen. Und das ist alles in der Summe echt nicht prall. Ja, Regie haben geführt Scott Beck und Brian Woods. Die haben, die machen primär zusammen Sachen, haben jetzt aber wirklich keine große Vita als Regisseure, aber als Autoren haben die halt echt erfolgreiche Sachen geschrieben, weil von denen stammt die A Quiet Place-Reihe. The Boogeyman haben die jetzt gemacht dieses Jahr. Also gerade so im Horrorbereich haben die ein paar Sachen gemacht, die echt renommiert sind. Aber als Regisseur ist das bisher, also wenn dann sowas bei rauskommt, Alter. Kennst du Haunt von 2019?
Nee.
Der ist auch von denen.
Die haben Regie geführt bei Quiet Place, ja?
Nee, die haben die geschrieben. Die haben A Quiet Place geschrieben, die beiden.
Okay, ich dachte, das wäre Krasinski selbst gewesen.
Der den geschrieben hat?
Oder hat er nur Regie geführt?
Ich glaube, der hat produziert und Regie geführt.
Dann war es umgekehrt,
okay. Ach, witzig, ne? Ich sehe es gerade, ich bin gerade drauf. Da ist der mitgelistet als Autor.
Ah ja, okay. So war das.
Die drei. Aber Story by Brian Woods und Scott Beck. Mhm. Also, er hat am Drehbuch mitgeschrieben, aber die Geschichte stammt von den beiden.
Okay.
Ja. Habe ich auch noch nicht gesehen. Die Reihe. Kam ja bei dir auch nicht so schlecht weg, ne?
Ja.
Quiet Place.
Ja.
Fand's auch ein bisschen überbewertet.
Nicht schlecht, ich fand's ein bisschen überbewertet, ja. Ich mag den auch ganz gerne, aber...
Beide Teile, ne?
Ja, aber so überkrass der nicht, genau.
Ja.
Den zweiten Teil habe ich ja im Rahmen des Fantasy Filmfests gesehen, wo du ja nicht dabei warst. Mhm. Mit Dave, den fand ich auch noch okay, aber ja, bin jetzt nicht so ein Mega-Fan von der Reihe.
Ja, also für die 45 Millionen hier hätte man echt ein bisschen was Besseres machen können. Wahrscheinlich so was sogar was viel Besseres.
Aber hallo.
Dann mal die Zahlen zu dem Meisterwerk. 5,4 gibt es auf IMDb. Der Metascore ist bei 40. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 4,8. Das sind gerade mal 35% Empfehlung. Publikum ist bei 3,7 und Letterboxd bei 2,2.
Und jetzt ja nicht prall. Ich sag eine 3.
Nee, 2 sind sogar nur.
2 nur.
Ja. Der ist wirklich, wirklich lame.
Das ist ja traurig.
Ja, frag mich mal. Das ist ja fast schon Zeitverschwendung. Also ist Zeitverschwendung. Den hätte ich mir halt echt schenken können. Mhm. Tja, und ich meine, Adam Driver ist ja in seinem früheren Leben, war der ja ein Marine. Und hier ist er natürlich auch die ganze Zeit mit der Waffe im Anschlag unterwegs. Und da hätte man ja schon vielleicht auch ein bisschen was draus machen können. Mhm. Ja.
Haben sie nicht.
Nope.
Aber es lustig ist, dass ich fast einen Adam Driver für mitgebracht hätte. Hab den aber nicht geschafft zu gucken und musste den insofern vertagen auf eine von den nächsten Episoden. Aber ich habe einen Film, wo er in der Hauptrolle ist, auch gerade auf Halde. Beziehungsweise auf Standby insofern. Wäre ganz witzig gewesen, dass wir fast zwei Adam Driver Filme in einer Episode hätten.
Ja, weil du bist ja auch Fan.
Ja, ja, total.
Oder? Eben.
Ich finde ihn richtig gut.
Ja.
Ist auch ein cooler Schauspieler und
der ist hier so austauschbar. Also ja, so komplett.
Das klingt schon, als wäre er krass unterfordert hier für den Film.
Ja.
Also generell, glaube ich, kann man ihn schon in so einen Action-Sci-Fi-Stoff kann ich ihn mir auch vorstellen, weil er spielt ja auch viel so Marriage Story und Dramen und diesen Annette und so, weißt du, also so.
Ja.
So oft hat man ihn jetzt so einen krassen Popcorn-Action-Film nicht gesehen, aber ich...
Naja, Star Wars ist, glaube ich, schon ein bisschen was
in die Richtung. Ja, das
stimmt, Star Wars ist ein
bisschen physischer. Aber ist einer, den man da durchaus irgendwie mit reinpacken kann.
Ja, wobei würde dir jetzt ein richtig guter Action- oder Science-Fiction-Film einfallen, wo er dabei ist? Also, weil selbst bei Star Wars gab es ja 1 Million Leute, die sich da, mehr wahrscheinlich, die sich gerade über ihn beschwert haben.
Ja, der stand ziemlich in der Kritik damals, das weiß ich auch. Aber das war auch gleichzeitig sein Durchbruch, also die Leute kannten ihn vorher nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das heute immer noch so wäre, wo er halt diesen Status hat, so Adam Driver 1000 Filme gedreht und dann spielt er bei Star Wars halt diese ikonische Rolle.
Ja, also die war der noch nicht bekannt, aber so branchenintern ja schon. Der hatte ja durch Girls war sein Durchbruch.
Ja gut, also Girls ist an mir komplett vorbeigegangen. Für mich war der auch ein neues Gesicht.
Ach so.
Also ich konnte den gar nicht.
Da gab es Preise für erste Staffel Girls und auch für seine Performance und so.
Ja, aber wenn du jetzt so Serien wie Bridgerton zum Beispiel nicht siehst oder so, weißt du, wo einer irgendwie sein Gesicht in die Kamera hält so und du kennst ihn nicht und dann zieht das an dir vorbei, finde ich so.
Also natürlich, dann komplett.
Hast nicht präsent.
Ja, aber ich habe das damals geguckt und da war ich aber auch sofort Fan. Mhm. Das hatte aber auch viel mit der Inszenierung der ersten Staffel Girls zu tun, weil das ist ja so, so wahnsinnig echt alles. Mhm. Und wenn du dann ihn und Lena Dunham beim Sex siehst, so, das ist halt null schön.
Kann ich mir vorstellen. Ja.
Aber eben, dadurch war ich Fan von ihm, so, weil er das halt, ja, weil er wie ein sehr echter Typ wirkte und das echt geil gespielt hat.
Ja, das kann er. Deswegen muss man Marriage Story irgendwann gucken. Mhm. Da war halt auch ein echter Typ.
Ja.
Okay. So, ich übernehme dann mal. Aber es ist schön, dass du so. Ich meine, gut, der Film ist schlecht, aber eigentlich ist es cool, dass du so einen Ausgleich gesorgt hast, weil ich habe schon gehofft, vielleicht kann man sich auf Lee verlassen, dass er hier ein bisschen Popcorn-Filme bringt, weil mein Sujet für heute ist schon eher anspruchsvoll.
Okay.
Und heute mal nichts für die billige Popcorn-Masse, sondern eher anspruchsvolles Zeug.
Unterstellen wir 65, dass er nicht anspruchsvoll sein wollte.
65 ist schon ein bisschen Kontrastprogramm zu den Filmen, die ich mitgebracht habe. Drücken wir es mal so aus. Okay. Auch zu dem Auftragsfilm, der reiht sich da auch sehr gut ein. Das ist wahrscheinlich auch kein Film, den sich der Demolition Man-Fan angucken würde. Ich fange an mit einem Losfilm aus meiner 10er-Ziehung.
Witzig, habe ich auch einen.
Ach cool. Mhm. Und bin da diesmal sehr bewusst vorgegangen, weil normalerweise gucke ich ja, okay, auf welchen Film habe ich Bock, welchen habe ich gerade irgendwie parat, welchen muss ich mir erst besorgen. Diesmal habe ich gezielt den Film rezensiert, weil erstens bin ich für Girl Power, Janas Supporterschaft, immer mehr Girl Power. Und zweitens hatten wir von der Dame noch keinen einzigen Film gezogen aus dem Lostopf und das ist der erste und deswegen habe ich den natürlich priorisiert. Mhm. Und das ist von der lieben Julia. Die hat im Januar 23 den Film Das Mädchen mit dem Perlenohrring in den Lostopf geworfen, Girl with a Pearl Earring, aus dem Jahr 2003 und das ist der erste Film, den wir von der lieben Julia gezogen haben. Schönen Gruß dahin und deswegen habe ich gesagt, komm, den mache ich als allererstes aus der Reihe. Und rewatche den. Das ist ein Film, den hat der Regisseur Peter Weber inszeniert. Bekanntester Film von ihm aus seiner Filmografie, wahrscheinlich Hannibal Rising. Den könnte man kennen. Drehbuchautoren Olivia Heatred, die Dame hat das Drehbuch geschrieben von Miss Harris Goes to Paris, den Film, den du schon hier gesehen hast, im Rahmen der Oscarverleihung.
Oh Gott.
Mhm. Und Tracy Chevalier schrieb die Buchvorlage von diesem Film. Und meine Frage ist, du kennst den, oder? Mhm. Hast du gesehen?
Ja.
Gut. Wie kam der damals bei dir an?
So lala. Ich mochte, wie die das visuell mit den Bildern so ein bisschen zitieren. Mhm. Aber insgesamt war das für mich halt so ein bisschen Period Piece, wo ich jetzt nicht wahnsinnig dabei war. Mhm.
Man kann ja schon sagen, dass diese Maler-Biopics per se sind ja schon fast ein eigenes Genre. Da gibt es ja etliche, die irgendwie bekannte Maler
aber
schon dargestellt haben.
Aber auch ein paar richtig gute, finde ich.
Da sind auch richtig gute dazwischen. Also es fing ja schon mit Vincent van Gogh, hier mit Kirk Douglas und Co. an, also in den 50er, 60ern und zieht sich ja bis heute durch. Also die sind ja immer wieder rausgekommen. Mhm. Aber hier hat man eine besondere Herangehensweise gewählt. Man hat das Motiv eines berühmten Bildes genommen. In dem Fall ist das das titelgebende Porträt von Johannes Vermeer, der holländische Maler, im Film übrigens dargestellt von Colin Firth, und hat dann so eine Story rumgesponnen, wie das wohl zu diesem Motiv gekommen ist, wer die Frau auf dem Bild ist und so weiter und so fort. Das heißt, die Story des Films ist eigentlich fiktiv, wie das zu diesem Bild entstanden ist. Man hat so ein bisschen die Handlung rumgespinnt und die Herangehensweise finde ich letztendlich ganz interessant.
Ach siehst du, das wusste ich natürlich nicht. Das hat gar keine, also die Personen sind real, aber es gibt überhaupt keine Aufzeichnung darüber, wie Vermeer zu dem Bild oder zu dem Motiv gekommen ist.
Null. Okay. Du weißt nicht, wer das ist auf dem Bild und wie das dazu gekommen ist. Das ist alles fiktiv.
Ja, weil Vermeer ist ja schon ein großer Name.
Ja, ja, ist er. Aber der hat das nicht irgendwo zu Papier gebracht oder irgendwo festgehalten, wer das ist und wie das dazu gekommen ist. Das ist komplett fiktiv.
Cool.
Mhm. Ja, ist ja auch schon ein Weilchen her, weil wir befinden uns im Jahr 1665. Und wir folgen einer jungen Frau, die ist 17 Jahre alt, im holländischen Delft, wie sie ihr altes Elternhaus verlässt. Der Vater ist schwer krank, die Mutter pflegt den Vater und sie wird halt losgeschickt, um für sich zu sorgen, weil die Eltern das nicht mehr können. Und nimmt eine Stelle an bei dem besagten Maler Vermeer als Hausmagd. Die soll dann nämlich aushelfen. Da die Ehefrau desselbigen nämlich zum vierten Mal mittlerweile schwanger ist und da die Hilfe brauchen an jeder Ecke. Die haben zwar schon eine Küchenhilfe und so, Aber das reicht nicht und deswegen wird die junge Frau eingestellt, um da auszuhelfen. Wird dort nicht besonders herzlich empfangen, also die Hausherrin bzw. die Ehefrau von Vermeer, das Erste, was sie zu ihr sagt, ist von wegen, dass sie, nachdem sie begrüßt wird, sie soll erst den Mund aufmachen und sprechen, wenn sie aufgefordert wird oder wenn sie halt irgendwie, wenn ihr eine Frage gestellt wird und nicht irgendwie von sich aus entscheiden, dass sie jetzt irgendwie mit der Herrin redet oder die begrüßt. Und auch die Kinder sind sehr abweisend und sind eher unfreundlich zu ihr, sagen wir mal so. Das wird sich noch steigern im Laufe des Films. Aber sie stößt da nicht gerade auf eine freundliche Familie. Der größte Albtraum der Frau des Hauses ist es, in Armut zu leben oder Bankrott anzumelden. Wie zum Beispiel auch die Nachbarn, die neben denen wohnen. Weil du siehst dann in einer Szene wieder irgendwelche Gesetzeshüter sind mit Hunden, die dann mit Möbeln und Sack und Pack dann die Familie, die nebenan wohnt, auf die Straße setzt, weil die nämlich die Miete nicht mehr bezahlen konnten. Und die Frau nebenan halt von Familie beobachtet das Ganze und die sagt, das ist das Schlimmste, was einer Familie passieren kann. Die leben seit Jahrzehnten irgendwie neben uns und mussten jetzt Bankrott anmelden und das ist wirklich katastrophal für die damalige Zeit. Das heißt, die legen sehr viel Wert auf ihr soziales Ansehen. Das Prekäre an dieser Geschichte ist, die Familie ist finanziell sehr stark abhängig von den Aufträgen eines bestimmten Mäzens. Oder wie es halt im Original heißt, eines Patrons. Und wie bei uns. Der wird gespielt von Tom Wilkinson übrigens. Auch ein Name.
Ja.
Und die junge Magd, wie mit der ich hier die Rezension eingeführt habe, die heißt übrigens Greed. Die wird gespielt von Scarlett Johansson. Die interessiert sich halt immer mehr für die Malerei von Vermeer, von ihrem Boss und wird halt immer neugieriger, was sein Schaffen angeht. Und er ist auch eher so ein zurückhaltender Maler, der aber so ein bisschen auftaut und auch er interessiert sich immer mehr für die junge Magd und bezieht sie so ein bisschen ein in seine Arbeit, in sein Werk. Und dann fängt er an, sie zu porträtieren. Das ist besagtes Bild. Und auch besagte Ohrringe aus dem Titel spielen hier eine wichtige Rolle im weiteren Verlauf.
Heißt, Sekunde, das ist das einzige Bild, was er von ihr malt, ist dann das Titelgebende?
Ja.
Okay.
Ein weiteres Problem ist, dass der Patron die junge Magd als sein neues Auftragsmotiv haben will und sich seiner Macht über den finanziell angeschlagenen Künstlerhaushalt halt sehr bewusst ist. Das heißt, also er zieht die dann so auf den Schoß und sagt so, ja, hier, wir machen jetzt das und das, obwohl seine Ehefrau irgendwie mit am Tisch sitzt, weißt du, wir porträtieren jetzt, das ist zwar ganz cool jetzt, dass du vorschlagst, dass wir hier so ein Festmahl porträtieren oder beziehungsweise die Schwiegermutter, also die Mutter von der Ehefrau von Vermeer, die ist dann so ein bisschen die zieht so ein bisschen die Fäden und sagt dann zu ihm, ja, wollen wir uns denn nicht ein neues Motiv ausdenken für einen neuen Auftrag, weil die wissen, die brauchen wieder Kohle. Und schlägt dann vor, zum Beispiel so ein Festmahl und die Familie beim Essen zu sehen und dann sagt er so, ja, das ist mir zu langweilig, sondern ich will hier die hübsche Magd und so weiter, will ich auch noch in meinem Schoß haben bei dem Festmahl und so, und dann soll er das so porträtieren. Und das findet Vermeer natürlich auch nicht geil, weil er nämlich Gefallen an ihr findet. Und ist aber gleichzeitig finanziell von diesem Mäzen abhängig. Und das ist die Story von dem Film. Das ist natürlich nicht jedes einzelne Detail, die aufdröseln. Die Frau von Vermeer wird gespielt von Essie Davis. Das ist die Mutter aus dem Babadook. Babadook, ja. Und in der Nebenrolle haben wir hier noch den Oppenheimer himself. Cillian Murphy spielt hier noch mit. Der spielt Peter. Der ist so ein Fleischer auf dem Markt. Also auch eher so ein einfacher Typ. Auch noch sehr, sehr jung hier. Und der fängt dann auch was an mit der jungen Greed. Das ist dann so ihre große Liebe.
Okay.
Und das ist die Story von Das Mädchen mit dem Perlenohrring. Und wir haben ja eine 19-jährige Scarlett Johansson, die steht noch komplett am Anfang ihrer Karriere und man kann es nicht anders sagen, also die Kamera liebt sie auf jeden Fall. Das ist, die ist immer sehr dicht an ihrem Gesicht dran, die ist sehr ausdrucksstark und die macht das damals schon gut. Die ist für mich so ein bisschen so das weibliche Pendant von Jake Gyllenhaal, weil immer wenn die versucht, irgendwas Kommerzielles Großes zu machen, dann ist das meistens okay. Weißt du, so Lucy und Ghost in the Shell und so und was es alles gibt, jetzt mal abgesehen von der Marvel-Reihe vielleicht. Und Jake Gyllenhaal auch so, wenn er so kommerzielle Sachen gemacht hat, hier für Michael Bay oder jetzt so Source Code und so, hat er mich nie so richtig überzeugt. Da gab es andere, also weder die Filme noch er selbst. Und dann aber anspruchsvolles Zeug gemacht, wie Nightcrawler und Co., da habe ich ihn geliebt. Weißt du? Also, und so ist es bei Scarlett Johansson. Ich fand ihre anspruchsvollen Sachen so, wenn sie Love Song von Bobby Long liebe ich. Ich mochte halt irgendwie Lost in Translation. Und diese ganzen Filme, die halt nicht so für Mainstream-Publikum gemacht worden sind, die fand ich halt besser als die.
Das finde ich eine wilde Theorie zu behaupten, dass Source Code mehr für ein Mainstream-Publikum gemacht wurde als Nightcrawler. Glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Nee. Also, jetzt auch so, was das Budget angeht, bin ich mir nicht sicher, dass Nightcrawler so viel günstiger war.
Das eine ist für mich halt ein Action-Piece und das andere ist für mich halt zum anderen auch ein Charakter.
Ja, aber schon sehr Sci-Fi und damit halt auch schon nicht so hundertprozentig Mainstream. Also, ja, aber ist auch
du
egal.
Du würdest Source Code jetzt nicht als Popcorn-Film bezeichnen. Hm. Lass mal weg von diesem Mainstream.
Naja, als Popcorn-Film. Na, wahrscheinlich schon. Ja. Weiß ich nicht.
Darauf will ich halt hinaus. Das eine ist halt ein Film, den man sich so, den sich auch kommerzielle Zuschauer angucken können. Weißt du, so ein Popcorn-Flick und das andere ist halt eher ein anspruchsvolles. Hm. Sind halt eher anspruchsvolle Filme. Also ich finde, ich kann das immer so in zwei Lager teilen und da fiel mir bei den beiden fiel mir halt auf, okay, das ist der weibliche Part und das ist der männliche Part. Hm. Man kann das jetzt nicht auf jeden einzelnen Film runterbrechen, aber im Grunde genommen ist das immer so, dass ich denke, so, okay, hier so End of Watch, weißt du, wo er dann diesen Kopf spielt in L.A., den fand ich auch nicht doll.
Ja.
Und dann spielt er aber wieder in, für Villeneuve hier in Prisoners oder hier in, der hieß nicht Spider. Wie hieß er denn?
Ach so. Alter, ich weiß genau, welchen du meinst.
Survival hieß er auch nicht. Das war irgendwie ein Wort, Mann.
Ja.
Gibt's doch gar nicht. Mag den total.
Ja.
Was mit A? War das was mit A?
Ich guck nochmal nach.
Ja, guck mal nach, wie der heißt, Mann. Das ist hart, Alter. Komplettes Blackout. Typisch ja. Sonntag aufnehmen. Das ist für mich halt so ein, das sind da die Filme, ja, wo ich mich freue. Oder hier Nocturnal Animals, weißt du, das
ja,
sind so.
Fand ich auch super klar.
Ja.
Aber sag mal, es gibt doch für dich schon auch, Enemy hieß der.
Enemy.
Es gibt doch irgendwas für dich schon auch über.
Anami.
Es gibt doch für dich auch Überschneidungen. Also, weil es gibt ja definitiv Regisseure, die so ein bisschen was artsy machen, aber trotzdem Popcorn-Filme machen. Jetzt à la Wes Anderson ist ja mittlerweile schon auch ein Regisseur, ich weiß nicht, ob man das gar nicht mehr Popcorn-Film nennen kann, weil da schon auch Publikum reingeht, was jetzt nicht nur Mörder-Arzi drauf ist. Oder Woody Allen macht ja auch Filme, die schon für, wenn man es Arthouse-Film nennen möchte, definitiv sehr mainstreamig angelegt sind.
Ja, da gibt es so eine Grauzone. Aber,
ja, eben, meine ich.
Aber primär also, kannst du es, glaube ich, schon größtenteils runterbrechen, weil Wes Anderson-Filme sind für mich kein Mainstream, auch wenn es Leute gibt, die natürlich auch Avatar gucken und sich dann Wes Anderson-Film angucken. Mhm. Aber das ist schon so ein bisschen so dieses gehobene Kinopublikum, die sich einen Wes Anderson-Film angucken.
Ja, also dass halt, es jetzt bei Wes Anderson und Fast and Furious nicht viel Überschneidung gibt,
das
so,
meine ich.
Da sind wir uns einig, aber da ist Source Code halt auch nicht.
Für mich, gut, für also, mich gibt es halt so Popcorn-Film oder anspruchsvoller Film und Source Code ist für mich Popcorn. Das ist
okay,
jetzt runtergebrochen.
Mhm. Okay, na gut.
Und ja, brauchst du jetzt auch nicht so auf die Goldwaage legen. Also ist jetzt einfach nur so.
Nein, es geht nicht darum, dass ich das verstehe, weil eben, also wir sind uns ja einig, dass es da einfach Grauzonen gibt.
Ja, die gibt's auch.
Mochtest du eigentlich Southpaw mit ihm?
Der war okay. War jetzt kein Highlight für mich, aber der war in Ordnung.
Mhm.
Ja, jetzt waren wir bei Scarlett Johansson, die ist natürlich toll besetzt hier. Du hast eine schöne Ausstattung bei dem Film. Da haben die auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet. Aber es ist natürlich ein sehr ruhiges, unaufgeregtes Sittenbild, ohne das ganz große Drama, was einerseits natürlich positiv hervorzuheben ist. Andererseits ist es dadurch auch recht trocken im Abgang, sag ich mal.
Hm.
Aber in vielen Szenen auch halt lieblich vom Geschmack.
Aber kommt schon sehr ruhig daher, ne?
Es kommt schon sehr ruhig daher. Ich muss dazu sagen, ich fand ihn besser als beim ersten Mal 2007. Mhm. Da war ich so, hatte ich so dein Fazit. Und jetzt konnte ich durchaus damit was anfangen. Und das ist auch ein Film, der jetzt nicht lang gezogen ist. 100 Minuten geht er. Also insofern freut man sich ja, dass man, wenn du jetzt die Story hörst und du siehst, aus welchem Genre der Film ist und das ist so ein Künstlerdrama mit dem, kannst du dir auch vorstellen, okay, vielleicht ist das ein Film, der wieder 140 Minuten geht.
Mhm.
Geht er nicht, geht nur 100 Minuten. Insofern ist auch gut, dass er seine Geschichte da weiter auserzählt hat und nicht jetzt irgendwie weiter ausdehnt.
Mhm.
Im Zuge der Recherche fand ich ganz interessant, habe ich mitbekommen, dass im Film siehst du, wie Colin Firth als Vermeer an einem Bild arbeitet, das heißt The Concert. Und dieses Bild, das gibt's natürlich real. Also die Bilder, die du hier siehst, die er irgendwie malt, die sind natürlich tatsächlich entstanden.
Mhm.
Das wurde 1990 gestohlen und gilt mit mittlerweile 200 Millionen wert als eins der teuersten gestohlenen Bilder überhaupt auf der ganzen Welt. Mhm. Das wurde immer noch nicht wiedergefunden nach 33 Jahren.
Krass.
Und du siehst praktisch in dem Film, wie er gerade an diesem Bild arbeitet. Fand ich schon auch interessant.
Hat irgendein Oligarch bei sich im Schlafzimmer hängen, das Ding?
Wahrscheinlich, ja. Ein russischer wahrscheinlich. Das ist der erste internationale Score von Alexandre Desplat. Ah. Kann man an dieser Stelle sagen. Also mittlerweile hat er irgendwie...
Der hat eine große wieder,
ja. Ja, der hat 2 von 5 Oscar-Nominierungen gewonnen für Shape of Water und The Grand Budapest Hotel. Da haben wir Wes Anderson, also das sind auf jeden Fall, der vertont mittlerweile wirklich große Filme. Und apropos Oscars, dieser Film hier ist 3-fach Oscar nominiert. Nämlich für Kamera, für Kostüme und für Art Direction. Hat keinen von denen bekommen.
Kannst du Kamera nachvollziehen? Die anderen beiden kann man sich denken, aber...
Ja.
Kamera? Ja?
Ja.
Weil du meinst ja viele Close-Ups.
Ja, aber die Kamera ist schon, also so, wenn die so durchs Haus fährt und so und lässt auch viel so im Dunkeln, also am Anfang wird vermehr so ein bisschen als Mysterium aufgebaut, weil du siehst halt diese halboffene Tür, aber die Mark darf da noch nicht hin, weil er arbeitet und malt. Insofern sieht man halt diesen langen Flur und am Ende diese offene Tür, die natürlich den Zuschauer neugierig macht. Also es wurde so ein bisschen gespielt mit Kamerasachen, die ich schon nicht schlecht fand. Also das fällt schon auf.
Okay.
Und was natürlich auch dem Film hilft, ist, dass halt wirklich in Delft gedreht worden ist. An Originalschauplätzen.
Ach, okay, cool.
Und du siehst da die Grachten vor der Tür, weißt du, und dass die da teilweise diese vielen Brücken und diese alten Gebäude, und du hast da einige Stadtteile, die halt wirklich so aussehen wie damals. Also hat man hier nicht irgendwelche Studiokulissen benutzt oder irgendwas nachgebaut, sondern ist tatsächlich nach Holland geschippt mit der kompletten Besetzung.
Ja.
Um da den Film an Originalschauplätzen zu drehen, und das hilft natürlich.
Das hilft, gerade bei Art Direction und so, ja.
Voll.
Cool.
Es gab auch, ja.
Ey, ich habe gerade nachgeguckt, wer DOP war, weil ja die Kamera nominiert war. Mhm. Eduardo Serra, der hat auch Unbreakable gemacht. Und ich finde es lustig, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass Vermeer so als Mysterium inszeniert wird am Anfang, bildsprachlich. Und er hat ja auch bei Unbreakable Samuel L. Jackson am Anfang nur durchs Glas gefilmt. Also du hast den ja immer nur durch Glas gesehen. Ja. Und da waren ja auch so Spielereien dabei, wo halt die Bildsprache den Charakter unterstützt hat. Also ist im Idealfall immer so, aber da scheint der echt ein Händchen für zu haben. Cool.
Offensichtlich kann man ihn da ranziehen, ja. Es gab schon eine frühere Verfilmung für diesen Stoff. Da sollte Mike Newell Regie führen. Und für die Hauptrollen waren Ralph Fiennes und Kate Hudson geplant.
Mhm.
Und angeblich ist es daran gescheitert, dass Kate Hudson nicht diese Kopfbedeckung tragen wollte, beziehungsweise diese Art Schleier, die Dienstmädchen in Holland im 17. Jahrhundert getragen haben. Das fand sie nicht cool. Die wollte ihr Gesicht nicht verdecken.
Was ist das denn für...
Okay. Ist auch totaler Quatsch, weil das ja später auch eine Rolle spielt, dass eben,
ja,
dass der Maler halt das Gesicht sehen will und dass sie halt die Kappe abnimmt. Insofern ist das total bescheuert. Und dann kam Kirsten Dunst ins Spiel.
Kate Hudson. Aber wir sind ja Fan, ne?
That'd be like if in Aliens they had cast Kate Hudson to play Ripley. I would root for the fucking Aliens.
Siehst du, ja. Der ist offensichtlich auch großer Fan von Kate Hudson. Nee, aber ich mag die eigentlich ganz gerne, einen Film. Ich sehe die eigentlich schon gerne. Ich will ja jetzt nicht gegen Kate Hudson. Nee.
Ah, die ist schon eine Ecke älter, oder? Als Scarlett Johansson.
Damals glaube ich nicht, 2002.
Ja, also im Idealfall ist das heute immer noch so.
Nee.
Ist die ein anderer Jahrgang? Ist die der gleiche Jahrgang, ja?
Der gleiche weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht sind da 2-3 Jahre unter. Ich würde nicht sagen, dass sie jetzt großälter ist. Kannst du ja mal googeln. Ich habe ja gesagt, Scarlett Johansson war 19 im Jahre 2002.
Mhm. Ja, die ist Jahrgang 84.
2003.
Gucken wir nochmal. Kate Hudson, was die für einen Jahrgang hat.
Direkter Vergleich.
Ja. Ja, ich meine, die habe ich auch schon echt in vielen Filmen gemocht.
Ja, das war damals so, ja, kurz nach Almost Famous, und da war sie auch ein recht junger Groupie. Also ich glaube, viel älter war die nicht.
Die ist 5 Jahre älter.
5 Jahre.
Die ist Jahrgang 79.
Gut, wenn du siehst, dass wir hier in diesem Podcast schon 47-Jährige haben, die einen College-Studenten spielen, dann ist das, glaube ich, noch verkraftbar.
Mhm.
Dann kam Kirsten Dunst ins Spiel. Die hatte dann mehr Bock auf Spider-Man-Blockbuster-Kino. Ist dann auch rausgestiegen aus dem Projekt, hat sich dann gegen Arthouse entschieden.
Aber das überrascht überhaupt nicht, oder? Dass die bei so einer Rolle an Kirsten Dunst denken.
Ja, ja, irgendwie schon, genau. Sie ist ja auch ein sehr gern gesehener Typ, was Period Pieces angeht, und hat ja auch schon Marie Antoinette gespielt und verschiedene. Die hat, glaube ich, auch so ein Gesicht für jedes erzählt. Fing ja schon mit Interview mit einem Vampir an, weißt du, wo sie als kleines Mädchen schon irgendwie in so ein historisches Szenario gepackt worden ist. Und jedenfalls hat die sich dann für den Spider-Man-Blockbuster entschieden, war dann auch keine schlechte Entscheidung. Und das war auch die Stelle, wo Ralph Fiennes dann ausgestiegen ist, wo er gesagt hat, okay, hier ist er auch raus, das zieht sich ihm zu sehr in die Länge. Und irgendwann hat man das Ganze wieder aufgegriffen mit Colin Firth und besagter Scarlett Johansson.
Mhm.
Und das war finanziell jetzt nicht so ein Megawurf, aber er hat definitiv Plus gemacht, hat 12 Millionen Budget gehabt und hat 33 Millionen eingespielt. Also insofern ging da ein bisschen was. Und das ist Girl with a Pearl Earring, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Wie gesagt, von mir hat der Rewatch mehr gepunktet als damals. Und ich würde zu den Punkten übergehen, wenn es fein für dich ist.
Ja, klar.
Also IMDb 6,9. Hat einen Metascore von 72, Rotten Tomatoes 6,9, von der Kritik 3,6 vom Publikum und Letterboxd ist hier nur bei einer 3,2.
Mhm.
Wenn ich es erwähnt habe, die Julia hat den im Januar 2023 in den Lusthof geworfen. Das habe ich auch nochmal notiert, damit wir mal sehen, wie lange der da rumschwirrt.
Jetzt hast du gesagt, dass du bei der ersten Sichtung, klang das so ein bisschen wie nach dem, was ich gesagt habe, aus der Erinnerung, und jetzt findest du ihn deutlich besser, aber heißt das, du hast gar nichts mehr auszusetzen oder gibt es irgendwas, was du kritisieren würdest?
Also erstmal das deutlich hast du dazu gedichtet, das habe ich nicht gesagt.
Okay.
Ich habe nur gesagt, ich fand ihn besser.
Mhm.
Und ja, ist halt ein bisschen dröge. Ich weiß nicht, ob das unter Aussetzen zählt, aber ist halt nicht der dynamischste Film. Es hat ein sehr ruhiges, stilles Period Piece.
Mhm.
Also insofern, die 100 Minuten sind jetzt nicht lang, aber wie ich schon meinte, es passiert nicht das ganz große Drama, wo du jetzt sagst, ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Sondern das ist eher so ein Film der leisen Töne, den ich zwar mag, aber der wahrscheinlich selten bei 10 Punkten landen wird.
Mhm. Okay. Ich sag 7,5.
Nee, nur eine 7.
Okay.
Die Erstsichtung habe ich noch bei Letterboxd mit 3 Sternen gelockt. Die wird jetzt aufgewertet auf eine 3,5 bei Letterboxd. Also 7 Punkte für das Mädchen mit dem Perlenohrring.
Mhm.
Ist schon ganz schön.
Ganz schön?
Ja, ganz nett.
Ja, siehst du, ganz nett. Da hätte ich das mal vorher gehört.
Ja, wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Ja.
Ach so, ganz nett. Natürlich.
Grüße an Julia an der Stelle und ja, schönen Sommer gewünscht.
Ja, cool. Machen wir doch gleich weiter mit meinem Losfilm. Da habe ich nämlich auch ein.
Gutes Timing.
Für Dulle.
Mhm. Was hast du denn rausgezogen für den Dulle?
Von dem habe ich für eine Handvoll Dollar gezogen.
Ach.
A Fistful of Dollars.
Den könnte man kennen.
Ja, wobei das mit diesem A Fistful, das ist so eine Sache, weil wenn du einen Film anguckst, steht da nur Fistful of Dollars. Aber der Titel, das ist sowieso krass, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, habe ich jetzt nachgelesen. Der Film hieß ursprünglich gar nicht so, sondern The Magnificent Stranger.
Okay.
Und die haben den erst 3 Tage vorm Release, also vor der Premiere, haben die den in A Fistful of Dollars umbenannt. Mhm. Das Geile ist, jetzt hat sich niemand die Mühe gemacht, Clint Eastwood Bescheid zu geben, sodass der überhaupt nicht mitbekommen hat, dass sein Film gerade Mördererfolge feiert. Das hat eine ganze Weile gedauert. Weil der war ja in den USA dann wieder, der war ja bei Rawhide drin in der Serie. Hatte da ja auch einen Vertrag, dass der in den USA währenddessen nichts anderes drehen darf und deswegen war es kein Problem, in Italien was zu drehen. Und was dann mit seiner Karriere passiert ist, das ist ja recht bekannt. Aber das war schon so sein internationaler Durchbruch. Und der Film hat so das Image von dem ersten Spaghetti-Western. Mhm. Hat eben viel damit zu tun, dass das der erste ist, der eben international große Erfolge gefeiert hat und halt auch sehr viel Geld eingespielt hat. Es gab aber schon 25 Filme davor.
Also aber es war der erste der Dollar-Trilogie an sich, oder?
Ja, ja, genau. Das sowieso. Aber es gab eben schon ungefähr 25 Western-Produktionen aus Italien und der war jetzt halt der erste, der international Furore gemacht hat und eben auch einen amerikanischen Release bekommen hat, vielleicht auch deswegen. Ja, das Lustige ist, dass du dadurch hier so ein paar von den Credits umbenannt hast. Also Sergio Leone ist hier mitunter als Bob Robertson gecredited und Gianmario Volonté als Johnny Wells und der Kameramann Massimo Dallamano als Jack Delmas und Ennio Morricone als Dan Savio und so. Also du hast dann so die haben sich dann halt so ein paar internationale AKAs zugelegt für das Ding. Ist ganz lustig. Ja, den kannte ich schon, deswegen, das war jetzt natürlich ein Rewatch. Bei dir wäre das auch so. Ich verliere immer wieder so ein bisschen den Überblick, welche von diesen großen Western dir noch fehlen.
Was die Dollar-Trilogie angeht, fehlte mir nur Zwei glorreiche Halunken.
Ach, den okay, ich und den hast du
skandalöserweise nie gesehen. Die anderen beiden kenne ich, aber Fistful of Dollars ist schon Ewigkeiten her. Also, das ist schon ganz lange her, dass ich den gesehen habe. Ich wollte ihn auch irgendwann mal rewatchen. Aber ich kenne ihn.
Okay. Ja, ist eine italienisch-deutsch-spanische Koproduktion. Und war erfolgreich. Also das Budget von 200.000. Das ist so krass, Alter. Wie günstig dieser Film ist, ey. Ja, und er hat halt über 14,5 eingespielt. Und da war es naheliegend, dass sie da weitermachen.
Das Catering war eine halbe Flasche Tequila wahrscheinlich.
Das ist eher so lustig, also wie viel hier dahingehend improvisiert werden musste, was so Kostüm und solche Sachen angeht. Also ich habe mir da auch recht viel angeguckt und nachgelesen und so. Das ist schon echt lustig. Also Regisseur Sergio Leone, hier eben Bob Robertson.
Ein anderes italienisches Synonym.
Der dritte von seinen nur 9 Credits. Und wie du schon gesagt hast, der Beginn der Dollar-Reihe. Geschrieben haben das Adriano Bolzoni, Mark Lowell und Victor Andres Catena und natürlich Sergio Leone. Und es basiert, das ist glaube ich auch kein großes Geheimnis, auf Yojimbo. Wobei die mit dem Release schon versucht haben, das geheim zu halten. Zumindest haben sie halt Kurosawa nicht Bescheid gesagt. Und das hat dann natürlich ein bisschen Stress verursacht. Weil dadurch, dass er dann auch in den USA released wurde und so haben das halt alle mitbekommen und dann gab es Klagen wegen, klar, Verletzungen von Urheberrecht.
Die dachten, der Kurosawa ist so weit weg auf der Erdkugel, da passiert nichts, der bekommt das nicht mit.
Ja, und also Kurosawa und Kikushima haben geklagt, Autor, haben gewonnen und haben daraufhin 15% von den Bruttoeinnahmen weltweit bekommen.
Okay.
Sowie die exklusiven Vertriebsrechte für Japan, Taiwan und Südkorea.
Da haben die Anwälte aber einen guten Deal ausgehandelt.
Ja, jetzt gibt es, Geile ist, Alter, durch diese exklusiven Vertriebsrechte für Japan hat Kurosawa an dem Film mehr verdient als an Yojimbo. Krass. Ist so geil. Ja. Naja, also die Handlung, glaube ich, oder ich kann vielleicht jetzt, wenn wir eh schon bei den ganzen Trivia Facts sind, kann ich das auch noch mal jetzt im Vorfeld machen. Weil Leone wollte eigentlich Henry Fonda. Und hat den dann hier diesen Namenlosen angeboten, wie er bekannt ist. Und der hat abgelehnt. Dann James Coburn, der wollte zu viel Kohle. Und Charles Bronson hat gesagt, das Drehbuch war das Schlechteste, was er je gelesen hat.
Okay. Der nicht nur Glanzlichter in seiner Filmografie hat, Charles Bronson, ne, krass.
Ja, hart, ne? Und dann war die Wahl auf Richard Harrison gefallen und der hat aber ebenfalls abgelehnt und hat dann aber
Harrison
Leone...
Harrison, oder?
Nee, Richard Harrison habe ich mir notiert.
Harrison?
Ja.
Okay.
Und der hat daraufhin Leone auf Rawhide hingewiesen. Und da sind sie dann erstmal an den Star ran, Eric Fleming. Der hat es dann abgelehnt und der hat dann aber auf seinen Co-Star Clint Eastwood verwiesen. Also das war ein langer Weg, bis die bei Clint Eastwood gelandet sind. Ja, und der Rest ist ja Geschichte.
Ja, schon krass, wenn du siehst, was für eine ikonische Rolle für Clint Eastwood das war und was für eine Karriere er danach gemacht hat.
Naja. Ja, aber das, also, dass Leone Bock auf die anderen Leute hatte, erkennt man dann auch daran, dass er dann eben bei Once Upon a Time in the West mit Charles Bronson und Fonda zusammengearbeitet hat und mit James Coburn dann in Duck, You Sucker.
Ja, also nochmal, um es aufzuklären, so Richard Harrison ist ein Schauspieler, der sagte mir nichts. Der hat natürlich nichts mit Richard Harris zu tun, der Dumbledore später gespielt hat bei Harry Potter.
Soll es auch noch geben.
Ja. Sondern das ist jemand, der später bei Ninja Terminator mitgespielt hat, 1985.
Tja, kannst du mal sehen, wenn sich Leone da ausgesucht hat. Ja, und Clint Eastwood hat dann
das mal gemacht.
Schmale 15.000 aufgerufen und war am Start.
Ja, James Coburn war ja auch damals ein Star, insofern ist klar,
dass er
ihre Gagen aufgerufen
hat. Coburn war echt ein Name. Ja, ich meine, Henry Fonda auch.
Alter. Ja, Henry Fonda sowieso. Ja.
Das waren schon recht große Namen und da war eben ein noch recht unbekannter Clint Eastwood, natürlich verhältnismäßig günstig. Wobei, der war, glaube ich, da auch schon in der 5. Staffel Rawhide oder so. Also der war da ja dauernd, der war ja im Hauptcast.
Ja, aber Fernsehen hat ja nicht den gleichen Status wie heute. Also die wurden ja mal eher ein bisschen belächelt, so die Leute, die fürs Fernsehen gearbeitet haben oder die damals in Serien mitgespielt haben. Es waren keine Kinostars.
Nee, das nicht. Aber also unbekannt war er, glaube ich, jetzt auch nicht komplett. Mhm. Ja, aber das war natürlich eben, das hat Geschichte geschrieben, was er dann da gemacht hat. Aber es ist halt, solche Sachen haben dann eben auch zur Folge gehabt, dass der dann die Stiefel, die er trägt in dem Film, das ist sein Kostüm von Rawhide. Mhm. Die Hose hat er sich selber gekauft, den Poncho gab es irgendwie vor Ort und also das war alles so irgendwie hier und da zusammengeklaut.
Mexikaner einfach den Poncho geklaut, der gerade eine Siesta gemacht hat. Gib mal her hier.
Nee, das kam schon vom Kostüm, aber das war wohl eben auch so ein lokales Ding. Mhm. Und dann, ja, haben die hier Geschichte geschrieben. Ist schon krass. Also, die Handlung. Clint Eastwood spielt eben The Man with No Name. Wobei, das kann verwirrend sein, weil er am gewissen Zeitpunkt von einer Figur Joe genannt wird. Mhm. So, der Totengräber, der nennt ihn dann irgendwann Joe. Aber er wird ansonsten eben nicht mit Namen angesprochen und ist deswegen in den Credits auch The Man with No Name. Der kommt in so ein kleines mexikanisches Dorf geritten, San Miguel, und will da eigentlich nur an so einem Brunnen was trinken und wird dann aber Zeuge, wie da so ein paar üble Jungs ihr Unwesen treiben.
Ist das Bier nach dem Film benannt worden? Das San Miguel Bier.
Ach so.
Kann das sein?
Naja, weiß ich nicht, vielleicht auch einfach nach dem Ort.
Also entweder nach dem Ort oder die haben sich vielleicht an dem Western orientiert, kann auch sein. Mhm. Interessant zu wissen, wie lange es das schon gibt, aber finde ich auch interessant.
Ja. Ja, und hier ist jetzt, beginnt schon das Yojimbo-Szenario, weil im Gespräch mit so einem alten Typ, der da so eine Kneipe hat, der klärt ihn auf über die Lage in dem Ort und sagt, es gibt hier drei Brüder, die Rojo-Familie, die sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es die Familie Baxter, das ist der Sheriff John Baxter mit seinem Clan, und die bekriegen sich so ein bisschen. Die einen kontrollieren halt irgendwie Waffen, die anderen, weiß ich nicht mehr. Scheiße, ist auch egal. Es geht nur darum, das sind die beiden Fraktionen in der Stadt, die das Sagen haben. Und so kommt unser namenloser Herr auf die Idee, die beiden gegeneinander auszuspielen. Mhm. Schwer inspiriert vor allem, weil da eben in der Eröffnungssequenz, die, da ist eine Frau mit von der Partie, wo er halt denkt, ja okay, die wird hier unterjocht und die muss man irgendwie so ein bisschen befreien. Und das ist natürlich ausgerechnet die große Liebe von einem der Rojo-Brüder und dann auch ausgerechnet auch noch von dem, der halt als wahnsinnig gewissenlos gilt und vor dem alle Angst haben. Das ist nämlich Ramon. Und das ist der vorhin angesprochene Gian Maria Volonté, der hier eben als John Wells, wobei, also ne, in der italienischen Version als John Wells gecredited, in der englischen wiederum als Johnny Wells, also er hat viele Namen. Ja, und die Dame Marisol, die wird von Marianne Koch gespielt. Mit ihren 70 Credits, glaube ich, schon auch vom einen oder anderen Mal gesehen worden. Und dann haben wir hier sowieso noch, also eben deutsche Beteiligung sowieso, weil der Sheriff ist, wird auch von einem Deutschen gespielt. John Baxter wird von Wolfgang Luxi gespielt, auch 102 Credits, eine ganze Menge gemacht. Ein Österreicher gibt es auch noch, weil der eine Bruder der Rojos, Esteban, wird von Sikat Rupp gespielt. Und Mario Brega gibt es auch noch, den kennt man aus vielen anderen Leone-Filmen. Die Fresse kennst du garantiert, 80 Credits. Ja, der spielt hier Chico und hat wiederum den Credit als Richard Stuyvesant bekommen. Das ist alles lustig, Alter, dass die sich hier alle für andere Namen gegeben haben. Ja. Hättest du ein schönes AKA für dich, wenn du mal so ein Spaghetti-Western drehst?
Ja, ich würde mir schon was überlegen, irgendwas Schnittiges. Noch wurde mir kein Spaghetti-Western angeboten.
Na gut, John Wells ist schon vergeben. Hm. Ja, wie lange ist das her bei dir, dass du den gesehen hast?
Da bestimmt 20 Jahre.
Oh, okay, krass.
Ein ganzes Weilchen.
Mhm. Hast du da aus der Erinnerung Punkte vergeben?
Ja. Ich habe ihn hier mit einer 8 gelockt.
Mhm. Ja, ist ja schon ein Klassiker.
Definitiv.
Ein ganz großer. Wobei eben, also gemessen am Budget nur wirklich nicht. Aber ich find's krass, wie geil der gealtert ist. Mhm. Also, wenn du hier Fehler suchen möchtest, dann findest du die aufgrund des kleinen Budgets. Weißt du, das Blut, das haben wir aber oft mit Filmen aus der Zeit, das ist halt knallrot.
Ja, wie bei Beckinpah.
Eben, genau so. Das musst du halt kaufen. Aber ansonsten ist...
Ja, das stört mich nicht.
Da gibt's immer noch so vieles, was einfach so episch daherkommt. Mhm. Also natürlich ganz vorne die Musik sowieso. Morricone. Allerdings hier die erste Zusammenarbeit mit Leone. Das war auch tatsächlich nicht unproblematisch, weil als die zusammengeführt wurden, das kam über einen Produzenten, der Leone Morricone empfohlen hat. Und dann hat er sich ein bisschen was von dem angehört und fand's nicht geil. Das muss man sich mal vorstellen. Also, weil ich meine, die Kombo ist halt so legendär, ne? Und das unter Umständen nicht zustande gekommen wäre, ist ein harter Gedanke. Aber so mit den ersten Dingern, die er von ihm gehört hat, war er nicht so happy. Und dann hat er ihm aber so ein Trompetenstück vorgespielt, was auch wahnsinnig ikonisch ist. Kennst du auch garantiert sofort, wenn du es hörst. Und das war dann ausschlaggebend. Und so haben die jetzt erstmal zusammengearbeitet. Für eine Handvoll Dollar. Ja, geht eine Stunde 39, ist immer noch Rated R, weil klar, hier gibt's die eine oder andere Leiche. Aber ich find's immer noch krass, ey, der hat immer noch so ein gutes Pacing und er funktioniert immer noch. Also, ich hab jetzt nicht mehr auf dem Schirm, was ich Yojimbo gegeben habe und würde mich jetzt aber auch schwer tun, so aus Erinnerung zu sagen, welchen von beiden ich besser finde. Weil Yojimbo ist ja schon auch geil.
Es gibt ja noch einen dritten in der Riege, den du nennen kannst, der die Story aufgreift. Den hatte ich ja hier, ja, Last Man Standing.
Richtig.
Und das ist ja, wenn du es als Remake sehen würdest, ist das auch ein sehr gutes.
Mhm. Natürlich sehr viel später entstanden. Mhm. Aber dafür, dass die beiden halt echt so eine ähnliche Story erzählen, kannst du problemlos beide noch gucken.
Die waren so schlau zu warten, bis Kurosawa dann wenigstens unter der Erde war. Bevor sie dann nochmal ein Remake machen.
Geil. Nochmal exklusive Vertriebsrechte für Last Man Standing, für Japan, Taiwan und Südkorea. Mhm. Aber wie hart, oder? Dass der mit dem Film mehr verdient hat als mit Yojimbo.
Hammerhart.
So lustig. Ja, habe ich immer noch oder sehr gerne wieder geguckt. Und in Italien war das ja ähnlich, was das Einspiel angeht. Ne? So als der rauskam, wurde der von der Kritik auseinandergenommen. Die haben hier echt einiges bemängelt. Wirklich eine Menge negative Kritiken bekommen.
Okay.
Und dann war der aber ruckzuck, war der ein großer Publikumserfolg und hat halt einfach mehr Geld eingespielt als jeder andere italienische Film vor ihm. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob sich das dann mit dem zweiten, was die Aufnahme der Kritik angeht, groß verändert hat. Werde ich dann wahrscheinlich auch irgendwann sehen. Aber das finde ich schon geil. Das ist halt wieder mal das Ding, ne? So aus heutiger Sicht halt wirklich ein ikonischer Film. Und als er rauskam, wie oft auch mit irgendwelchen Kubrick-Filmen und so, die Kritik erstmal so, what the fuck. Ja, wer weiß, ey, vielleicht 65 in 50 Jahren das Masterpiece.
Eventuell ist das so, ja.
Ja. So, und ein Ding, das wusstest du wahrscheinlich auch nicht, fand ich zu hart, stand hier in den Trivia Facts. Dass beim amerikanischen Release, also als sie den Film im amerikanischen Fernsehen gezeigt haben, da haben die was nachproduziert und vor den Film gepackt. Also die haben zusätzlich was gedreht, die haben hier eine zusätzliche Szene gedreht, die vor den Film packen, wo Harry Dean Stanton mitspielt. Der spielt dann Politiker, der Clint Eastwood beauftragt, nach Mexiko zu gehen, um da aufzuräumen. Also weißt du, dass der kriegt quasi jetzt eine Motivation, dahin zu gehen.
So.
Weil die sagen, ja, da gibt's diesen Zwist. So, geh da mal hin und klär das. Dass der diesen Auftrag bekommt.
Harry Dean Stanton hat er eigentlich ursprünglich für eine Handvoll Dollar mitgespielt. Was zur Hölle, Alter. Okay.
Krass, oder? Fand ich super. Also, es natürlich geht gar nicht, weil, also, Leone wusste davon nichts. Der war nicht involviert und hat das erst mitbekommen, als sie das einfach so gemacht haben.
Okay.
Und Clint Eastwood hat auch nicht mitgemacht, weil der wusste auch nichts davon. Das heißt, die haben halt wieder so hier von hinten und haben es über altes Material von ihm und so gelöst.
Deepfake, okay.
Und dann haben die einfach so ein Prolog.
Alter, was?
gedreht. Ja, den kannst du, also es gibt wohl auch Special Editions von der Scheibe, wo das mit drauf ist. Hm. Aber das finde ich halt so hart, ey. Die Amis, da kennen die mal nichts, ey.
Krass.
Haben sie wahrscheinlich irgendwo dann im Vertrag, wenn es um die Vertriebsrechte für die USA ging, irgendwo klein untergebracht, so dass die können wir auch noch Sachen hinzufügen, wenn wir Bock drauf haben. Mhm. Und dann so. Aber wie krass auch, ne, dass die davon ausgehen, so fürs amerikanische Publikum braucht der Held eine Motivation. Der muss irgendwie im Auftrag unterwegs sein oder irgendwas muss da so. Der kann nicht einfach da reinschlendern und sich einen Jux draus machen, dass sich hier zwei Parteien bekriegen.
Offensichtlich hat das niemand vermisst, also auch ohne diese Szene hat man das nie hinterfragt, warum der da ist oder ja, was er da macht.
Ja, weil es passt doch auch so gut dazu, dass er halt im Grunde der Namenlose ist und das ist, also bei Yojimbo wird ja auch nicht groß erklärt, warum der sich da jetzt aufhält. Hm. Naja, die Amis halt oder ABC in dem Fall. Mhm. Ja, das ist A Fistful of Dollars. Oder eben nur Fistful of Dollars.
Ich habe hier so ein bisschen Indiana Jones. Ich habe hier so ein bisschen so eine Indiana Jones Meinung, weil ich ja sage, dass Tempel des Todes besser ist als Raiders of the Lost Ark. Mhm. Ich mag ja für eine Handvoll Dollar mehr, mag ich tatsächlich noch einen Tick mehr.
Ach so, ja?
Ja, weil ich weiß, dass da Kinski mitgespielt hat und Lee Van Cleef und so. Ich fand die super Antagonisten und ist ein Megafilm für einen Handvoll Dollar.
Das ist ja auch der einzige, wo er wirklich im Fokus der Geschichte steht. Die anderen, also ich glaube, der beim zweiten ist ja eher so Lee Van Cleef Story.
Ja, splittet sich so ein bisschen, genau.
Und im dritten, das hattest du ja erzählt, steht ja eigentlich, fuck, wie hieß er?
Du meinst hier?
Eli Wallach.
Ja.
Da steht er ja eher im Fokus. Oder das ist halt eher seine Geschichte. Ja. So. Und hier ist es halt klar seine.
Ja, stimmt schon.
Und so gesehen finde ich das schon auch cool angelegt, einfach jetzt, was so die Trilogie angeht, weißt du? Das ist halt eigentlich immer ein bisschen, dass nicht jemand anderer im Fokus steht. Ja, aber du, das ist bei mir so lange her, das könnte sein, dass ich den auch lieber mag. Aber ich mag den hier schon auch sehr, sehr gerne.
Ja, ja, wer nicht? Bin schon auch schon Fan von dem Film, so ist nicht.
Mhm.
Ja, und Yojimbo ist ja das große Mysterium, was wir hier schon mal hatten. Der ist ja nirgends... Weder auf dem Vorschaubild noch in der Tabelle drin. Also,
stimmt.
Das war ja das Ding so. Dieser Film, den wir immer wieder erwähnen, aber den gibt's nicht. Der wurde noch nie rezensiert anscheinend von uns. Nur tausendmal erwähnt.
Strange, Alter. Ich könnte schwören, dass ich über den gesprochen habe, ey.
Da haben wirklich mehrere Leute dran gesucht.
Ja. Das ist so lustig, keine Ahnung, oder?
Ja, ich wurde auch direkt gefragt, so in welcher Episode wir den hatten und konnte es nicht finden. Und dann hat Dennis nochmal gesucht. Bin die Vorschaubilder durchgegangen, erst die Vorschaubilder durchgegangen, nichts.
Seltsam.
Nichts zu machen.
It was all a dream.
Glaube auch, ja. Ja, der Film ist so klein und unbekannt, der ist dann hinten weggefallen, was die Rezension angeht, wurde dann aussortiert.
Echt strange.
Stattdessen redet lieber über 65.
Ja. Naja, also dass ich hier Jimbo gesehen habe, das steht außer Frage, weil ich mich da noch...
Das hast du zumindest nicht geträumt, ja?
Nee, weil nee, dann da auch kann ich mich noch an einzelne Szenen erinnern. Deswegen, nee, das steht fest, aber dann... Ja.
Hatten die Cowboy-Hüte auf bei den Szenen, wo du dich erinnern kannst? Das wäre vielleicht nochmal gut zu wissen.
Du hattest doch den Film mit Mifune und einem Cowboy-Hut.
Ja, er hatte ja keine Cowboy-Hüte.
Ja, er nicht, ja. Ja, stimmt. Ja, du, dann machen wir das doch vielleicht einfach irgendwann gemeinsam... Weil
ja, ich
du
muss
hast
ja noch
Yojimbo
abhaken,
nicht gesehen.
Nee, ich muss ihn noch abhaken.
Dann machen wir das doch einfach so. Wenn du ihn guckst, dann sprechen wir hier halt mal drüber. Dann
wir werden ihn nochmal offiziell rezensieren. Und wenn er schon mal war von dir, dann haben wir halt so eine Coraline-Rezension. Ja, haben wir ein zweites Mal gesprochen.
Wobei, das scheint ja jetzt wirklich die... die scheint ja Lost zu sein.
Ja, die ist irgendwie... Ja, entweder... Ist ich so weiß ja nicht, Lost, ob hier nie die Rezension angekommen ist oder ob die wirklich irgendwo vergessen worden ist im Inhaltsverzeichnis oder Vorschaubild oder so. Ja. Das wäre schon komisch, wenn das alles so zusammen
wäre. Ja, aber die müsste ja dann irgendwann mal jemand finden. Ja, du, wir werden es unter Umständen nie rausfinden.
Also
aber
solltet ihr, genau, es gibt ja einige, die unsere alten Folgen durchforsten. Wenn ihr irgendwie auf eine Yojimbo-Rezension stoßen solltet, dann sagt uns auf jeden Fall Bescheid und sagt hier, Episode so und so und schreibt uns.
Ja.
Ihr kriegt einen Preis.
Geil, ey.
Gib euch eine Blu-ray aus dafür. Wenn ihr die Yojimbo-Rezension findet, kriegt ihr eine Blu-ray für 20 Euro.
Das ist ein bisschen das Bermuda-Dreieck unter den Rezensionen
voll
bei uns.
Absolut.
Witzig, ey.
Guter Vergleich.
So, jetzt kann ich Punkte raushauen, wenn du willst.
Ist der in der Top-Rated-Movies?
Nee.
Ist er nicht? Ist ja doch recht ikonisch. Dachte, vielleicht ist da in
ja.
einer 250
Meter. Und zweiter und dritter, meine ich, sind's, oder nicht? Oder zumindest, also der dritte auf jeden Fall.
Ja. Ja, dritter auf jeden Fall. Der ist ja richtig hoch sogar.
Eben.
Ist ja irgendwie eine Top 20 oder so. Ja. Okay.
Ja, Zahlen. Mhm. 7,9 gibt's auf IMDb. Der Metascore ist bei 65. Das ist gar nicht mal gut. Hm. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 8,2 im Schnitt. Das ist wiederum richtig gut. Vom Publikum 4,2. Von 5, Letterboxd 3,9. Und jetzt guess.
Ich sage eine 9.
8,5 sind es.
8,5?
Ja. Mhm.
War noch im Rahmen des Möglichen.
Da bin ich ja froh.
Da bin ich ja froh.
Naja, klar, dass du jetzt nicht sagst, was? Das klang so eindeutig nach 10.
Der Lee, Alter.
You're a sweet, sweet whore.
Na?
Professional. My middle name.
You're a sweet, sweet whore.
Das ist dein Middle Name. Das eine schließt ja das andere nicht aus, hallo?
Professional sweet, sweet whore.
Ja.
Okay, hoppo.
Vielleicht auch das.
So, ich mach mal weiter. Mhm. Und das hatte ich eine ganze Weile nicht gemacht. Hatte ich früher mal öfter, dass ich ganze Filmreihen hier rezensiert habe in einer Rezension. Das hatte ich bei Porky's. Bei Karate Kid habe ich, glaube ich, die Trilogie auf einmal rezensiert. Früher Planet der Affen habe ich die alten 5 Teile genommen, habe die rezensiert. Mhm. Und das mache ich jetzt auch. Ich nehme eine Filmreihe durch.
Das Sequel zum Perlohrring.
Nee, nicht das Sequel. Es ist mir nicht bekannt, dass es da ein Sequel gibt oder ein ganzes Franchise. Aber von dieser Reihe gab es ein Franchise und das hat die beiden Hauptdarsteller zu absoluten Stars gemacht. Und das sind Filme, die eigentlich alle mögen da draußen. Das sind die Don Camillo und Peppone Filme.
Oh, fuck.
Und 5 davon gab es an der Zahl. Beim 6. ist Fernandel leider gestorben an Krebs. Der Darsteller ist Don Camillo. Und deswegen wurde dieser 6. Teil nie vollendet. Und diese 5 Teile habe ich gesichtet. Und rede jetzt mal über diese Reihe.
Wie? Du redest jetzt über alle 5 Teile?
Ja, ich rede jetzt über alle 5 Teile.
Okay.
Das wird nicht so ausführlich, wie du dir das jetzt vorstellst.
Ja, okay. Ich bin gespannt.
Und ich meine, im Grunde genommen geht es in diesen allen Filmen geht's um eine Sache, nämlich um Don Camillo und Peppone, wie die hauptgebenden Charaktere schon irgendwie zeigen. Also das ist dann eigentlich so. Und das Kernstück des Films ist halt, Peppone ist ein kommunistischer Bürgermeister des dortigen kleinen Dorfes und Fernandel spielt halt Don Camillo, das ist der Priester des Ortes. Mhm. Und der geht natürlich überhaupt nicht konform mit diesen politischen Meinungen und politischen Ansichten dieses kommunistischen Bürgermeisters und die beiden kriegen sich ständig in die Haare wegen der Meinung. Und der Bürgermeister wiederum stellt Politik und Kommunismus und gleiches Recht für alle über die Kirche. Mhm. Was natürlich Don Camillo nicht gefällt, weil er ist natürlich ein Mann der Kirche und ein Geistlicher und deswegen kriegen sich die beiden sind einfach so, die streiten sich wegen jeder Scheiße. Und das sorgt für diesen Reiz bei diesen Filmen, dass die beiden so eine Chemie haben, dass sich zwar ständig streiten und immer in die Haare kriegen, aber es immer wieder Momente gibt, wo die sich zusammenraufen müssen, um irgendwie für ein gemeinsames, größeres Ding antreten zu müssen. Und das zieht sich eigentlich durch all diese Filme. Mhm. Und das hat, diese Filme hat, haben die beiden Hauptdarsteller, also Fernandel und Gino Cervi, definitiv zu Stars gemacht. Und ursprünglich sollte Gino Cervi die Rolle von Don Camillo übernehmen, von dem Priester.
Ach was.
Und dann hat man aber für den Bürgermeister hat man keinen gefunden. Keinen passenden Schauspieler. Okay. Und da hat man gesagt, okay, dann holt man Fernandel ran, er spielt den Priester und du übernimmst dafür die andere Rolle dieses Bürgermeister, dieses Kommunisten.
Und warum jetzt Fernandel nicht den Bürgermeister spielen konnte?
Ja, weil er eher so den Geistlichen die geistliche Ausstrahlung hat.
Logisch. Hat eine ganz religiöse Aura.
Nee, das hat damit zu tun, wie sie sich vorstellen, wie einer irgendwo reinpasst. Und die konnten sich wahrscheinlich Don Camillo eher als, beziehungsweise Fernandel eher als Priester vorstellen als Bürgermeister. Und Gino Cervi hat ja offensichtlich auf beiden Seiten funktioniert, wie die das denken.
Witzig.
Der erste Teil heißt Don Camillo und Peppone, der ist 1952 rausgekommen. Und man hat sich damals entschieden, das finde ich auch ganz interessant, diese komplette Filmreihe in Schwarz-Weiß zu inszenieren. Das heißt auch, also der letzte Teil ist 1965 entstanden, auch der war in Schwarz-Weiß.
Hatte keine Budgetgründe oder so?
Hatte keine Budgetgründe, sondern die haben darauf verzichtet, den Film in Farbe zu drehen, einfach um diesen klassischen Neorealismus-Touch noch einzubringen. Und so fand ich schon ganz interessant. Mhm. Und
das war echt eine künstlerische Entscheidung, ja?
Das war eine künstlerische Entscheidung.
Abgefahren. Mhm. Sind die alle vom gleichen Regisseur?
Nein.
Ah, okay.
Also man hat so ein paar Überschneidungen. Die ersten beiden zum Beispiel sind vom gleichen Regisseur und der dritte, vierte hat ein anderer Regisseur inszeniert, der fünfte wiederum ein ganz anderer. Dann haben auch bei den Drehbuchautoren hat man so ein paar Überschneidungen bei den einzelnen Teilen. Aber generell hat man schon ein ähnliches Klüngel, die diese Filme inszeniert haben.
Mensch, das italienische MCU.
Sozusagen, ja. Dazu muss man sagen, dass Fernandel in der Rolle von Don Camillo auch direkt mit Jesus redet, indem er in der Kirche die Jesusfiguren da anspricht und er kriegt auch eine Antwort von denen. Das heißt, du hörst aus dem Off dann, ja, wie stimmt. die sich mit ihm unterhalten und wie die ihm dann bestimmte Ratschläge geben, wie die sagen so, ja, vielleicht solltest du dich hier mal ein bisschen entspannen und ein bisschen durchatmen, bevor du hier wieder überreagierst.
Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, weil das ist natürlich, die habe ich in meiner Kindheit gesehen und seitdem nie wieder und habe nur Erinnerungen an die Fressen von den beiden.
So lange her,
so, ja. Ja, das ist ja. Ewig her.
Also es sind Filme, die irgendwie und alle mögen. So, weißt du, wenn du sagst, Don Camillo und Peppone-Filme, da kenne ich keinen, der sagt so, oh, die waren ja, so scheiße.
Ich habe die auch so in Erinnerung, dass ich die mochte, aber mehr weiß ich eben nicht mehr drüber.
Okay.
Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, wenn, weil ich erinnere mich gerade an diesen Dialog mit Jesus.
Ja.
Ob da für, also aus dem Erwachsenenblickwinkel, ob da jetzt irgendwas Message-mäßig mit drin ist.
Also, Message-mäßig? Weißt du,
ja, also ob der Film dann eben da auch halt solche Themen irgendwie thematisiert, weißt du?
Was sind denn solche Themen?
Na, zum einen hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass er Kommunist war und dass da die Kabelei entstand, weil die schon eine komplett unterschiedliche Mentalität fahren. Ja, du, erst meiner kindlichen Erinnerung mochten die sich halt nicht, fertig.
Ja, gut, okay.
Ja.
Also streng, aber das ist wirklich, also dieses Kommunismus-Ding wird schon sehr, sehr groß präsentiert.
Ja, aber wie gesagt, ich weiß nichts mehr drüber.
Weil er beschimpft ihn ja auch die ganze Zeit als Russenliebhaber und keine Ahnung, das ist okay. Ja, das fällt ja die ganze Zeit so. Insofern, das ist ja alles so dieses Kommunistending.
Mhm. Naja, und vor allem, wir sind ja schon in Italien und das ist ja schon in der Regel streng katholisch.
Ja.
Deswegen finde ich das spannend.
Ja, da ist durchaus so ein Überbau, aber ist jetzt nicht so, dass Jesus jetzt da irgendwie groß diese Religionsfragen jetzt aufwirft. Also, geht jetzt nicht so krass in die Tiefe. Das ist eher so, ein bisschen satirisch gedreht, aber es klar, sieht man als Erwachsener ja andere Punkte, die du als kleines Kind siehst. Das ist ja, wie du sagst. Als kleines Kind guckst du die Filme an, findest es lustig und du merkst, okay, die beiden können sich nicht leiden. Ja, reicht ja als Motivation.
Total.
Ja, ich mache mal dann weiter mit dem Sequel. Das ist 1953 schon ein Jahr später entstanden und hieß Don Camillos Rückkehr. Da geht es nämlich darum, dass Don Camillo ins Exil geschickt worden ist im ersten Teil vom Bischof in ein in der Nähe liegendes Dorf.
Mörder-Exil.
Ja.
Gistendorf weiter.
Ja, ja, ungefähr Gistendorf weiter. Ist schon wirklich ein Spuck weit entfernt. Also es ist nicht allzu weit.
Okay.
Und es brennt auch ein Krieg zwischen diesen beiden Dörfern dann im Laufe des Films.
Mhm.
Wegen dem Bau eines Damms.
Okay.
So viel zur Handlung. Mehr muss man dazu nicht sagen. Und es geht natürlich wieder um diese Kabeleien zwischen Peppone, der natürlich wieder in seinem Heimatdorf geblieben ist, aber auch Don Camillo, der jetzt in diesem fremden Dorf ist. Aber die werden sich in diesem Film auch definitiv nochmal begegnen. Und werden das eine oder andere miteinander zu tun haben. Der dritte Teil kam 1955 raus, der heißt Die große Schlacht des Don Camillo. Hier geht es darum, dass Peppone fürs Parlament kandidieren will. Also der nächste Step nach Bürgermeister. Und der geschockte Don Camillo will das natürlich um jeden Preis verhindern, weil er sagt so, Alter, der Typ im Parlament, das geht gar nicht. Und das geht es zu verhindern und zur Not mit einer eigenen Kandidatur. Das ist die Story von dem dritten Teil. 1961, da hat das Ganze 6 Jahre gedauert.
Wie hieß
dann,
der dritte?
Die große Schlacht des Don Camillo.
Die große Schlacht. Mhm.
Dann hat das Ganze 6 Jahre gedauert. Das war der größte Abstand. 1961 kam dann der vierte Teil. Hochwürden Don Camillo.
Mhm.
Peppone ist jetzt tatsächlich Senator geworden. Ich spoiler mal jetzt ein bisschen. Und er will einen Gemeinschaftsraum in einer alten Kirche eröffnen. Was natürlich auch Don Camillo wieder sofort auf die Barrikaden bringt, weil er sagt so, Alter, deine Kommunisten, die sich hier so ein Vereinshaus bauen, in der alten Kirche, das geht gar nicht und deswegen sind die beiden hier wieder ziemlich auf Kriegsfuß. Also du hast so bestimmte Momente in den Filmen, wo die so einigermaßen friedlich miteinander sind oder wo die so koexistieren, aber 5 Minuten später ist dann wieder Chaos ausgebrochen. Das heißt, irgendwas passiert immer, dass der eine auf den anderen sehr schlecht zu sprechen ist.
Na klar.
Und der letzte Film ist 1965 entstanden, zumindest der letzte vollendete Film, der heißt Genosse Don Camillo. Und hier geht es darum, dass eine Partnerstadt in Russland nämlich gewählt wird für den Ort in Italien.
Mhm.
Und Peppone wird eingeladen nach Russland, um bei diesen Feierlichkeiten mit den Kommunisten dann anzustoßen und diese Partnerschaft zwischen diesen Städten zu feiern.
Mhm.
Und Don Camillo erpresst ihn dann, ich will jetzt nicht sagen, was da genau passiert, aber Don Camillo erpresst ihn, dass er mitfliegt.
Okay.
Aber er darf sich nicht als Geistlicher ausgeben, weil die wollen keinen katholischen Geistlichen irgendwie bei sich bei dieser Zeremonie haben. Mhm. Und deswegen muss er sich halt als ganz normaler Zivilist verkleiden. Und das ist schwierig, weil Don Camillo als gläubiger Katholik halt in seinem Hotelzimmer trotzdem seinen Schrein da aufbaut und die Bibel ständig bei sich hat und muss aber so tun, als wäre er ein ganz normaler Zivilist. Mhm. Und da geht es praktisch direkt nach Russland. Ist schon auch interessant. Also hier, die Kabeleien sind auch im fünften Teil grandios, wie Peppone versucht, eine Rede zu halten da draußen auf diesem Marktplatz, wo die noch in ihrem eigenen Dorf sind. Und immer wenn Don Camillo halt irgendwas nicht passt, dann läutet er halt die Glocken. Und die Leute halt immer häufiger, so, weißt du, um die ganze Zeit irgendwie seine Rede da zu unterbrechen. Und das ist schon wirklich sehr amüsant. Das sind super witzige Filme. Mit den Regisseuren und Autoren habe ich schon gesagt, ein paar sind über mehrere Teile zu sehen in den Credits. Andere wiederum haben irgendwie, sind dann beim vierten Teil ausgestiegen oder beim fünften Teil oder haben nur die ersten beiden Teile gemacht und so. Ich will das jetzt nicht nochmal einzeln aufdröseln, um euch nicht zu langweilen. Aber die Länge der Filme unterscheidet sich dann doch so ein bisschen. Also der erste Teil geht 107 Minuten. Der zweite Teil geht schon eine Stunde 56.
Oh shit,
das heißt, echt? Der geht fast zwei Stunden. Der dritte Teil wiederum ist ein 98 Minuten. Aha. Und der vierte, Hochwürden Don Camillo, 117 Minuten. Da sind wir wieder bei fast zwei Stunden. Und der Film von 1965, Genosse Don Camillo, geht 108 Minuten. Mhm. Und das ist so die Story von der Don Camillo und Peppone-Reihe. Die Filme sind alle gut, kann ich an der Stelle sagen. Es gibt keinen Ausrutscher, wo man sagt, das ist jetzt Schrott in der Reihe, sondern die sind alle absolut sehenswert. Die sind nicht alle auf einem Niveau. Also manche von denen sind wirklich hervorragend, andere sind sehr gut. Mhm. So will ich es mal ausdrücken. Und ich habe jetzt zwischen diesen fünf Filmen, weil du jetzt natürlich nicht fünfmal raten musst, habe ich jetzt einen Durchschnittswert errechnet. Okay. Weil ich kann dir verraten, dass drei von diesen Filmen haben eine bestimmte Punktzahl gekriegt und die anderen beiden haben eine bestimmte Punktzahl gekriegt. Aha. Und ich habe jetzt logischerweise als Durchschnitt die Punktzahl genommen von den anderen drei Filmen, die von mir gleich bewertet worden sind.
Okay.
Und ich habe jetzt die Rotten Tomatoes Bewertung weggelassen, aber ich nenne die IMDb und die Letterbox Bewertung von den jeweiligen Filmen. Mhm. Der erste Teil von 1952, Don Camillo und Peppone, hat eine 7,6 auf IMDb gekriegt und auf Letterbox eine 3,7. Und dann geht es so ein bisschen bergab stetig in sämtlichen Departments. Der zweite Teil, Don Camillos Rückkehr, hat eine 7,2 bei IMDb und hat auf Letterbox eine 3,5 bekommen. Dritter Teil, die große Schlacht des Don Camillo, IMDb 7,1, auf Letterboxd eine 3,5. 1961, Hochwürden, Don Camillo, IMDb 7,0, Letterboxd 3,5, das heißt zumindest die Letterboxd Punktevergabe bleibt konstant. Und dann haben wir den fünften Teil, Genosse Don Camillo, IMDb 6,9 und eine 3,4 auf Letterboxd. Mhm. Also IMDb 7,6, 7,2, 7,1, 7,0, 6,9. Mhm. Ganz leicht abfallend, finde ich jetzt, sehe ich nicht so diesen Qualitätsabfall, sondern es ist so.
Naja, aber ich meine, wenn du von hervorragenden Filmen sprichst, müsstest du ja eh schon mal insgesamt höher sein als 7, irgendwas, finde ich. Weil hervorragend, also 7-Punkte-Film als hervorragend zu bezeichnen, wäre ein bisschen strange, finde ich.
Kommt drauf an, wie man hervorragend definiert. Man hat nach dem...
Wie willst du das anders definieren?
Naja, vielleicht ist der Standard für hervorragend für manche. Wenn ich sage, das schmeckt mir hervorragend, dann ist das für andere vielleicht so, dass sie sagen, ja, für mich ist das okay. Jeder hat ja einen verschiedenen Standard.
Ja, aber eben. Aber hervorragend ist dann ja für jeden schon genau das, was es sagt. Es ragt hervor.
Es ragt schon ein bisschen hervor, ja. Aber es muss ja nicht für alle gleich Spitzenklasse sein.
Nee, klar. Gut.
Dazu kann man sagen, dass diese Fernadel und diese Don Camillo und Peppone-Reihe, dass die auch nach Fernadels Tod nochmal ein bisschen aufgegriffen worden ist, um versucht da das Ganze ein bisschen neuen Leben einzuhauchen. Unter anderem hat 1984 Terence Hill einen Film inszeniert, der heißt Keine Haut wie Don Camillo, wenn du dich recht erinnerst. Wo er natürlich auch diese Rolle übernommen hat, aber natürlich etwas anders ausgelegt, nämlich in bester Terence Hill und Bud Spencer-Manier. Und, was ich nicht wusste,
ja.
Die kleine Welt des Don Camillo war eine kurzlebige Serie, wo Mario Adolf die Rolle von Don Camillo übernommen hat. Das ist eine britische Produktion gewesen. Von der habe ich zum Beispiel nichts gehört. Die gab es auch nochmal.
Wann war die?
Die war irgendwann in den 80ern.
Abgefahren. Nee, habe ich auch nicht gehört.
Ja, das sind so die beiden Nachklappe zu den zu den Urfilmen, aber irgendwie wollte man dann niemand anderen sehen, außer Fernandel und Gino Cervi.
Mhm.
So. Jetzt musst du raten.
Ich sag 8.
7,5.
Okay, kannst du das rein rechnerisch mal aufdröseln?
Ja, weil 2 Filme von mir eine 8 gekriegt haben und 3 Filme eine 7,5 gekriegt haben. Mhm. Ergibt das halt für mich eine 7,5. Obwohl ich gefühlt jetzt, wenn ich hier jetzt tatsächlich einen Strich drunter ziehen würde und würde diese Reihe bewerten, hätte ich jetzt gesagt, es ist eine 8.
Hä? Ja, aber warum ist es dann keine 8?
Weil ich 3 Filme eine 7,5 gegeben habe und das jetzt so nach so runtergebrochen habe.
Okay.
Ja, macht das denn Sinn, dass ich eine 8 gebe, obwohl ich 3 Filme eine 7,5 gebe und nur 2 eine 8?
Ja, klar. Warum nicht?
Das würde dann Sinn geben, weil da würdest du mit mir 100%ig diskutieren. Würdest du sagen, wie geht denn das?
Okay.
Dann mach eine 8.
Nein, du...
Ich mach eine 8 draus, wirklich.
Wenn du sagst, du willst die Reihe insgesamt bewerten, dann muss das für mich nicht unbedingt rechnerisch aufgehen mit den Bewertungen für die einzelnen Teile.
Ja, 100%ig würdest du mir rechnerisch hier einen Strick draus machen.
Und okay.
Das ist nämlich die Stelle, wo du sagst, wie sollen das gehen?
Mhm.
Mathe, Genie, Guess. 3x 7,5, aber die Serie landet bei einer 8. Haha. Huhu.
Nix gut.
Naja, aber jetzt guck mal, wenn du 3x 7,5 nimmst und 2x 8 und das dann durch 5 teilst, dann musst du ja eh aufrunden. Weil du landest dann ja zwangsläufig bei 7, auf jeden Fall über 5. Und dann müsstest du ja eh runden.
Was? Wird so der Durchschnitt errechnet?
Ja, natürlich.
Na, keine Ahnung. Weißt du, wie lange das her ist, dass ich Durchschnitt errechnet habe?
Digga, den Durchschnitt von 5 Werten, du zählst die 5 Werte zusammen und teilst das durch die Anzahl der Werte.
Nee, ich gucke, wie ich bewertet habe. 3-2 gewonnen.
Mhm.
Die 7,5 hat 3-2 gewonnen. So rechne ich den Durchschnitt aus.
Okay.
Okay.
Wow.
Aber wenn ich mit Rund sowieso auf eine 8 gekommen wäre, ich meine, dann haut's ja hin.
Ja. Yeah.
Mit der 8. Ich würde schon der kompletten Reihe würde ich schon eine 8 geben, aber rein rechnerisch hat es hier für mich keinen Sinn ergeben, eine 8 zu geben.
Mhm.
Aber dann, ja.
Ja, wie du willst.
Nee, dann machen wir eine 8 draus. Dann hast du hier eine 0er Runde und das ist fein für mich.
Okay. Ja gut, wir haben ja noch einen. Können wir vielleicht später nochmal drüber diskutieren. Oh Mann.
Alles fein. Ich habe nachgedacht, wie viel würde ich der Reihe geben und war dann eindeutig bei einer 8.
Mhm.
Und bin dann die einzelnen Punkte durchgegangen, habe gesehen, wie ich die bei Letterboxd geloggt habe. 3 von den Filmen habe ich mit einer 3,5 geloggt.
Mhm.
2 mit 4 Sternen. Dementsprechend kann das keine 8 für mich sein. Und habe dann gesagt, na gut, dann machen wir es rational halt als 3-2 Wertung. Und ja, deswegen bin ich auf die 7,5.
Also, du, mir geht's nicht um den halben Punkt. Zumindest noch nicht.
Na gut. Dann lassen wir das jetzt dabei. Und
ja, gucken wir mal.
Ich treibe mich mit einer 8 ein, das ist fein für mich.
Okay.
Aber ich werde die Filme natürlich einzeln dann in die Tabelle eintragen. Und dann haben halt nur 2 Filme diese 4 Sterne bekommen. Kann ich vielleicht mal erwähnen, welche das waren. Das war der allererste, Don Camillo und Popone. Der hat von mir eine 8 bekommen.
Mhm.
Und interessanterweise der 4. Hochwürden Don Camillo.
Mhm.
Wo Popone dann Senator geworden ist. Und da geht es um diesen Gemeinschaftsraum dieser Kirche. Den fand ich auch sehr herrlich. Der hat von mir auch eine 8 bekommen. Also der erste und der 4. Teil.
Mhm.
Und die anderen mit 7,5 sind natürlich immer noch tolle Filme.
Das waren auch die etwas kürzeren, oder? Ist das richtig in Erinnerung?
Nee, der 4. geht 117 Minuten.
Ach, das war der, okay.
Der erste 107.
Mhm.
Aber macht Spaß. Also die komplette Reihe, ich meine, viele werden ja wissen jetzt, worüber ich rede und viele kennen die Filme von früher. Aber die sind immer noch sehr schön.
Mhm.
Ich habe auch so eine Filmerbox, wo alle Teile drin sind, die habe ich jetzt komplett durchgearbeitet. Und ja, ich kann mal gucken, das interessiert mich immer, wie lange ich dafür gebraucht habe, Alter. Bei dem 5. Teil habe ich jetzt gerade gesehen.
Mhm.
Und wann ich Don Camillo den ersten Teil gesehen habe.
War jetzt 4 Jahre in der Mache.
Ja, ja, also definitiv vor diesem Podcast, dass ich den ersten gesehen habe, da bin ich mir sehr sicher.
Oh, okay.
Das siehst du mal mein Tempo.
Woche.
Februar 2018. Das heißt, ich habe 5 Jahre gebraucht für 5 Filme.
Mhm.
Ergo, ein Film pro Jahr. Das ist so mein Tempo bei Filmreihen.
Ja, kein Wunder, bist du überfordert, wenn wir hier eine Filmreihe irgendwie einmal in Monaten Teil besprechen müssen, dass das für dich schon hart ist.
Ja, siehst du mal.
Ja, ja.
So sieht es normalerweise aus.
Mhm.
Okay.
So, jetzt aber zu einem Regisseur, von dem wir noch gar nicht so viel hatten, dafür, dass er dann doch recht renommierte Filme gemacht hat.
Mhm.
Ingmar Bergman.
Ja, 9-fach Oscar nominiert, der Herr. Das ist tatsächlich einer der Großen.
Ja.
Und es geht um den Film Herbstsonate für unseren Kumpel Nils.
Mhm.
Und wenn man den Titel hört, dann weiß man natürlich, was ihn erwartet. Bewaffnete Leute, die eine Bank überfallen. Terroristen, Wahrscheinlich Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Chuck Norris in der Besetzung. Irgendwas in der Richtung.
Also, nur anhand des Titels könnte das alles sein, finde ich.
Würde mich schon wundern, wenn Stallone von diesem Titel trägt, aber klar, grundsätzlich könnte das auch
eine Komödie sein. Du hängst dich jetzt an dem Sonate auf, oder warum, also weil für dich in dem Moment, wo es um eine Sonate geht, muss es irgendwie künstlerisch sein, oder was?
Sylvester Stallone in Herbstsonate.
Nein, aber sag doch mal.
Ja, es klingt halt nicht wie ein Actionfilm. Es klingt halt schon wie ein Drama. Es könnte natürlich auch ein Woody Allen-Film oder sowas sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich kann mir da schon andere Filme auch drunter vorstellen.
Ja, weil jetzt Requiem for a Dream geht ja in eine ähnliche Richtung, also zumindest mal.
Guck mal, hat er hier das Requiem und der Herbstsonate.
Naja, weil es ja, also beides musikalische Stücke sind.
Ja, ja, eben. Ja.
Deswegen meine ich.
Literarische Lee.
Und der geht ja inhaltlich auch in eine komplett andere Richtung. Deswegen, ich finde, der Titel könnte theoretisch erstmal alles sein. Aber wir müssen ja raten im Vorfeld.
Wir müssen raten.
Ja.
So, nachdem ich dir jetzt einen halben Punkt geschenkt habe, kannst du auch anfangen mit raten.
Aber liegst du nicht vorne? Insgesamt?
Tue ich?
Jetzt meinst du heute? Ich meine insgesamt.
Ach, insgesamt, ja. Oder? Insgesamt liege ich 1-0 vorne, ja.
Nee, jetzt heute liege ich vorne. Also ich kann auch vorlegen. Ich habe es mir nämlich wieder aufgeschrieben. Ich sag, du bist bei 8,5. Mhm.
Bei dir weiß ich diesmal auch Bescheid. Ich sag, du bist bei einer 9. Mhm.
Weiß er Bescheid.
Ja, diesmal habe ich mir auch was überlegt. Manchmal bin ich on the fly am Brainstorm und manchmal denke ich, gut. Diese Zahl stelle ich mir vor für dich bei der Sichtung oder nach der Sichtung, wann auch immer. Mhm. Ja, Ingmar Bergmann, Herbstsonate für unseren Kumpel Nils. Schönen Gruß dahin. Der besetzte seine Stammschauspielerin Liv Ullmann und seine Ehefrau zum ersten Mal, Ingrid Bergmann.
Bitte was?
Was denn?
Seine Ehefrau? Digga, ja. Fake News. Ganz kurz an alle Filmfans. Das ist ein Gerücht.
Ingrid Bergmann war nicht verheiratet mit Ingmar Bergmann.
Nee. Der Witz ist, er war zum damaligen Zeitpunkt, war er ausgerechnet auch mit einer Ingrid Bergmann verheiratet.
Ach, nicht die Ingrid
Bergmann.
Das ist
aber nicht die Schauspielerin. Die sind nicht verwandt, haben nichts miteinander zu tun.
Okay, das ist ja abgefahren, weil ich habe tatsächlich gegoogelt, ob die auch verheiratet waren. Und da stand natürlich, dass die Frau Ingrid Bergmann heißt. Und da ging ich davon aus, dass die Schauspielerin
nee.
Ist.
Nee.
Ach so.
Das war eine andere.
Das sind wirklich Fake News.
Ja.
Ja, jedenfalls wurde Ingrid Bergmann und Liv Ullmann wurden als Mutter und Tochter gespannt hier besetzt.
Ja.
Das können wir noch erwähnen. Und es gab 2 Oscar-Nominierungen für die Hauptdarstellerin Ingrid Bergmann. Natürlich eine große Ikone der Filmhistorie. Die kennen wir natürlich schon aus Casablanca und etlichen Filmklassikern.
Ja, aber das war ihr letzter Film.
Das war ihr letzter Film. Ich finde es natürlich super interessant, weil ich habe ganz wenig von diesen Alterswerken gesehen. Hier, da gab es ja diesen Das Haus am See, nee, oder Der letzte See oder so wie der hieß mit Catherine Hepburn und Henry Fonda. Mhm. Die dann auch so wirklich so einer der letzten Filme von denen, wo auch nochmal Catherine Hepburn nominiert worden ist in der Rolle und so, die kenne ich alle nicht. Deswegen war ich hier sehr gespannt auf diesen Film.
Mhm. Ja, sie hat danach noch eine Serie gemacht. Mhm. Oder war das ein Fernsehfilm? Jedenfalls hat sie danach noch Golda Meir gespielt.
Ah, okay.
Und das finde ich interessant, weil jetzt gerade kam ja auch, ich weiß nicht, ob es ein Trailer war, der rauskam, aber ich habe Bilder gesehen von Helen Mirren, die jetzt Golda Meir spielt. Mhm. Und das finde ich schon krass, Alter, dass Helen Mirren die spielt. Ich weiß nicht, damals hat man das wahrscheinlich, also jetzt seit von Herbstsonate hat man Golda Meir wahrscheinlich noch anders wahrgenommen, so, aber aus heutiger Sicht, Alter, ist halt schon einfach eine harte Zionistin. Ich finde es krass, dass Helen Mirren die spielt. Mhm. Also, aber hast du die Bilder gesehen?
Nee, die Bilder habe ich noch gar nicht gesehen.
Alter, die Maske, das ist jetzt schon so klar eine Oscar-Nominierung. Hey, ciao. Also du erkennst Helen Mirren einfach nicht wieder.
Okay.
Und das ist so krass, wie Golda Meir aussieht. Ey, das ist wieder mal so wie Oldman und Churchill und so, einfach auf so einem Level Maske.
Krass. Wer inszeniert den denn?
Abgefahren.
Weißt du das?
Habe ich vergessen. Stand natürlich dabei, aber müsste ich nachgucken. Kann ich aber mal machen. Mhm. Ja, aber das, also finde ich schon heftig, dass die eben, dass Ingrid Bergmann dann auch Golda Meir gespielt hat. Schon irgendwie gewagt. Aber gut, wie gesagt, damals wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Wie viele Bergmann-Filme hast du jetzt eigentlich gesehen? Wenn du sagst, dir fehlt da auch generell von den Altersdingen noch so viel.
ich meine jetzt nicht Bergman-Filme per se als Altersding, sondern ich meinte jetzt, dass ich so von bekannten Schauspielern aus der Hollywood-Geschichte, die haben ja meistens in den 80ern oder so noch, oder jetzt wie Ingrid Bergman zum Beispiel 1978, nochmal einen so einen Film gedreht, wo die nochmal alles zeigen konnten. Da fiel mir halt zum Beispiel der mit Catherine Hepburn und Henry Fonda ein, der in den 80ern gedreht worden ist. Ich meine jetzt generell jetzt diese Schauspielfilme, die zu später Stunde noch erschienen sind, bevor die gestorben sind. Mhm. Ich meine jetzt nicht per se Regisseure, aber Ingmar Bergman-Filme habe ich schon einige gesehen. Aber auf der anderen Seite fehlen mir auch sehr viel große. Du hast ja hier Persona und so schon gehabt, so die habe ich auch alle noch nicht gesehen. Mhm. Also ich habe da noch Lücken, aber...
Ja, ja, ich auch.
Auf der anderen Seite das siebte Siegel und so natürlich einige schon gesichtet. Mhm. Kann ja mal gucken, wie es aussieht.
So. Oh, okay, krass. Das macht ein Israeli auch noch. Oh, spannend. Guy Nativ heißt der Herr. Mhm. Das ist der, von dem auch Skin stammt, den wir mal auch sehr zu Beginn unseres Podcasts gebracht haben. Der war ja damals, der hat einen Oscar bekommen für den Kurzfilm zu Skin. Mhm. Und dann hat er ja im gleichen Jahr den Langfilm gemacht mit Jamie Bell. Und der hat jetzt eben Golda gemacht. Also so wird der Film heißen mit Helen Mirren.
Okay.
Und ist anscheinend schon raus, weil da gibt es schon einiges an Bewertungen. Die sind gar nicht mal so gut. Kommt hierzulande anscheinend 25. August.
Da bin ich ja mal gespannt.
Mhm. So, aber jetzt Herbstsonate.
Ja, du hast gerade gefragt, also ich habe schon einige Filme hier noch. So, ich habe das siebte Siegel gesehen, ich habe Fanny und Alexander gesehen, aber es sind schon eine Menge hier, so die Stunde des Wolfs und Persona fehlt mir noch. Winterlight habe ich nicht gesehen. Also schon einige, ich habe da noch einige Lücken.
Ja, ich auch.
Bei mir steht ja 4%.
Ja. Und Herbstsonate kanntest du demnach auch nicht?
Nee, den kannte ich noch nicht.
Ja, spannend.
Und für dich auch eine Erstsichtung.
Ja.
Interessant. Ja, dann willst du mal die Story zusammenfassen?
Kann ich machen.
Machst du auch immer so gut.
Pff, weiß ich nicht.
Guter Story zusammenfassen.
Na, Ingmar Bergman hat das ja auch komplett alleine geschrieben, ne? Mhm. Weil es ja schon irgendwie auch das wieder, ähnlich wie bei Persona, finde ich halt ein wahnsinnig intimes Ding und fühlt sich nach einem sehr persönlichen Stoff an.
Absolut.
Es geht um Eva. Das ist Liv Ullmanns Figur. Die ist eben die Tochter von Ingrid Bergmans Figur, Charlotte. Und wir sehen zu Beginn, wie Eva an einem Tisch sitzt und einen Brief schreibt und in die Kamera spricht uns ihr Mann an, der sagt, dass er seine Frau gerne mal heimlich beobachtet, wenn sie ihm nicht mitkriegt, dass er sie anschaut. Mhm. Und er total begeistert von ihr ist und auch stolz auf sie ist, was aus ihr geworden ist. Und dann geht es eben auch schon relativ schnell um die Mutter und wir erfahren, dass die jetzt ihre Anwesenheit angekündigt hat, wurde angerufen von ihrer Tochter, ob sie nicht mal wieder vorbeikommen möchte und so sehen die sich jetzt nach 7 Jahren das erste Mal wieder. Und gleich als sie ankommt, auch wenn das alles sehr herzlich ist, aber es schwingt die ganze Zeit mit, dass die beiden eine schwierige Beziehung haben, weil Charlotte hat sehr früh schon ihr Mutterdasein ziemlich weit hinten angestellt, weil ihre Karriere als klassische Pianistin da im Fokus stand. Dadurch war sie halt immer wieder weg, verreist, musste sonst wo spielen und ja, die Kinder, oder jetzt speziell Eva, ist da halt echt zu kurz gekommen. Und jetzt ist sie eben bei einer erwachsenen Eva, oder die jetzt eben auch schon verheiratet ist, ist die wieder zu Besuch.
Da, ich glaube, ich 7 Jahre nicht gesehen.
Oder? Genau, nach 7 Jahren. Und kleiner Knackpunkt bei der Sache, es gibt eine Schwester, Helena, die hat eine Behinderung und war ursprünglich in einem Heim, da ging es ihr aber nicht gut und so hat Eva die zu sich geholt. Und als Charlotte ankommt, weiß sie das aber noch nicht und wird dann damit halt konfrontiert oder so ein bisschen vor vollendete Tatsachen gestellt. Da geht es dann eben auch gleich darum, warum hast du mir das nicht gesagt? Und Eva sagt, hätte ich es dir gesagt, wärst du nicht gekommen. Und ja, so mit jeder Situation erfahren wir dann so ein bisschen mehr darüber, warum da ein schwieriges Verhältnis herrscht, bis es dann irgendwann eines Nachts zum Clash kommt. Da haben die beiden ein Gespräch und dann werden diese alten Themen aufgearbeitet. Mhm. Soweit würde ich erzählen.
Ja.
Was die Handlung angeht, weil das ist dann natürlich sehr dialoglastig und da geht es dann um Dinge, die in der Kindheit vorgefallen sind und was es aus ihr, also aus Eva gemacht hat.
Ich sag mal so, wenn Worte töten können, dann wäre der Film einiges kürzer, als er letztendlich war.
Ja.
Ist schon, die beiden schmeißen sich schon teilweise ziemlich krasse Sachen an den Kopf. Und ja, es ist dialoglastig, es ist Schauspielkino, es ist sehr minimalistisch, auch von den Charakteren, Protagonisten, die wir hier sehen. Da sind wirklich nur diese vier Personen. Es spielt fast alles ausschließlich in diesem Haus oder vor dem Haus. Wenn irgendwie die Mutter ankommt oder so. Es geht jetzt nicht irgendwie in andere Locations.
Ja.
Und hat mich auch so ein bisschen an Nightmare erinnert, vom Setting und vom...
Ich finde es, für mich war es so krass eine Vorlage für Nightmare.
Mhm.
Total. Hat mich sehr daran erinnert.
Ja, der kam ja schon ganz gut bei uns weg. Und der war auch von Nils, glaube ich. Insofern war das eine ähnliche Baustelle und der gleiche Supporter.
Na, interessant. Ja, wie ging's dir damit?
Gut. Also es ist natürlich sehr unangenehmes Kino und das ist kein Wohlfühlkino, das ist kein Film, wo man danach irgendwie gute Laune hat, sondern du fühlst dich schon irgendwie hier voyeuristisch, fühlst dich halt als Voyeur, hier diese Beziehung aufgedröselt zu bekommen.
Das meine ich mit diesem Intim.
Genau, und fühlst dich nicht wohl dabei, diesen Film zu sehen. So drück ich's mal aus. Und das hat Bergmann schon krass gemacht. Man hat auch, ohne jetzt vorwegzugreifen, man hat irgendwie das Gefühl, dass sich nichts ändern wird nach diesen ganzen Gesprächen. Und niemand irgendwie...
Ach, findest du?
Niemand versteht so richtig das Gegenüber oder versucht, das Gegenüber zu verstehen. Die tun, ich finde, dass beide Parteien nur so tun, als wenn die das Gegenüber verstehen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl am Ende, dass sich nicht wirklich groß was ändern wird zwischen diesen beiden.
Boah, wie Lust, das ist ja total spannend, dass du das so wahrnimmst.
Das war irgendwie mein
Fazit. Weil das ist für mich jetzt wieder ein Beleg, dass das wieder diese Sorte Filme ist, die so ein bisschen ein Test dafür ist, wie man eben selber tickt.
Ja, super interessant, ja. Weil du siehst das anders.
Ja, für mich war das voll der heilende Moment für Eva. Und also ich glaube, sie geht recht geheilt aus der Nummer raus. Oder zumindest kann sie, glaube ich, danach mit der Verarbeitung richtig loslegen.
Ja.
Weißt du, ich glaube, das hat für sie vieles gelöst und ich glaube, die hat ihr eben Sachen gesagt, die sie immer schon mal sagen wollte, von denen sie eben nicht wusste, ob die Mutter das jemals überhaupt mitbekommen hat und ob die überhaupt weiß, was ihr Verhalten für Kreise gezogen hat.
Da hat sich ein bisschen von der Seele gesprochen, ja.
Ja, und das hat halt was total Katharsisches, glaube ich, für Eva.
Ja, aber es ändert...
Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass für Eva nach der Nacht ihr Leben anders ist.
Ja, meinst du, dass sich die Beziehung zwischen Mutter und Tochter groß verändern wird?
Ja, das steht auf einem anderen Blatt.
Das meine ich ja. Also.
Ja.
Also, dass sie so ein bisschen sich...
Ja, weil du gesagt hast, es wird sich für die beiden nichts verändern. Also ja, es kann sein, dass sich in ihrer unmittelbaren Dynamik nichts verändert.
Mhm.
Wobei ich mir eben vorstellen kann, dadurch, dass es für mich so einen heilenden Touch hatte, was Eva hier erlebt, dass sie danach anders auf ihre Mutter zugeht.
Möglich wäre es. Das sind halt alles
Weil das ist ja gerade diese vielen passiven, aggressiven Momente, die es dann eben gibt, das hat ja viel mit unausgesprochenen Dingen zu tun.
Mhm.
Und deswegen kann ich mir vorstellen, oder male ich mir zumindest so aus, dass Eva dann zukünftig gelassener mit diesen Sticheleien ihrer Mutter umgeht.
Mhm.
Weißt du, weil das ist ja das, vielleicht hat auch einfach mich das so krass getriggert, wenn man dann eben mitkriegt, so die Mutter nach außen hin, ist sie die tolle Mutter, versucht möglichst nett zu sein und zu zeigen, dass sie ihre Tochter liebt und es gibt aber trotzdem körpersprachlich und hier und da mal so eine kleine Bemerkung und so, und du merkst halt immer, es sind diese passiv-aggressiven Stiche, die sind immer da und das triggert Eva natürlich genauso, wie es eben, glaube ich, den ein oder anderen Zuschauer triggert.
Ja, da gibt es diese starke Szene am Flügel, wo sie halt bittet, dass die Tochter ihr mal was vorspielen sollte.
Und dann, ja, super stark.
Und dann sitzt sie halt am Klavier und will halt danach natürlich irgendwie Feedback haben von der Mutter und sagt dann so, oh nein, es hat dir nicht gefallen und hin und her und ich bin so schlecht. Und die Mutter sagt so, nee, es gibt einfach nichts auszusetzen. Und dann projiziert die Tochter das natürlich komplett auf sich und sagt so, okay, also das war so schlecht, dass du noch nicht mal irgendwie eine Kritik anwenden willst oder dass du noch nicht mal die Kraft aufwenden willst, irgendwie mir Feedback zu geben und so. Und dann überlegt die Mutter kurz einen Stock, kurz ganz starker Moment und dann sagt sie, ja gut, okay, pass auf, also so und so und bla und der Komponist hat das eigentlich, du spielst das eigentlich mit einer ganz anderen Gefühlslage und fängt dann an, sie so auseinanderzunehmen, obwohl sie erst
zeigt damit, sie halt, wie es eigentlich richtig ist.
Wie es eigentlich richtig ist und so. Und das sagt natürlich viel aus über die Beziehung zwischen diesen beiden.
Total, ja.
Also, der hat schon sehr starke Momente.
Mhm. Finde ich auch.
Ja, was ich so ein bisschen zu bemängeln hatte, das hat mir nicht so gefallen. Das funktioniert im Theaterstück gut. In einem Film finde ich es immer seltsam, dass die Mutter zum Beispiel so viele Selbstgespräche führt, wenn sie alleine für sich ist. Sie liegt halt im Bett und klar, du könntest die Gedanken dann mit einem Voice-Over irgendwie rüberlegen, aber das ist noch billiger. Also redet sie halt mit sich selbst in dem Moment, indem sie sagt, ah, dieses Buch ist so trivial und so, legt es dann weg und dann erzählt sie irgendwie, was ihr gerade so durch den Kopf geht. Und das ist ein Drehbuch, das ist so ein Drehbuchkniff, den finde ich halt auf der anderen Seite gut. Redet ja der Ehemann von Eva, redet ja auch direkt in die Kamera.
Ja, siehst du, und kann man das so ein bisschen auslegen. Das ist der Punkt für mich. Etabliert er damit gleich schon, wie es gemacht wird, und damit ab dem Moment habe ich dann kein Problem mehr mit solchen Selbstgesprächen.
Ja, ja, gut. Weißt du, aber es wirkt doch so ein bisschen wie eine Rechtfertigung, um das zu machen.
Ne, ich finde, er bricht das halt auf, indem er die vierte Wand gleich am Anfang durchbricht. Holt er dich ja eh viel näher daran, und ich finde, dann sind eben solche Stilmittel
dann
in Ordnung.
Legitim.
Ich, ja, wirklich, gut. Wirklich geil finde ich es auch nie, und es gibt wenig Selbstgespräche in der Filmgeschichte, wo ich wirklich sage, so nicht anders, das hätte es genau so gebraucht. Ich bin auch immer froh, wenn man einen Weg drumherum findet. Aber eben dadurch, dass er am Anfang die vierte Wand durchbricht, hat das für mich gut funktioniert. Das würde ich hier nicht bemängeln.
Ja, okay. Also aus meiner Perspektive wirkte das so ein bisschen wie so eine Rechtfertigung, dass er das eben so einbauen kann. Aber in dem Moment, wenn ich merke, halt, es stört mich, so, weißt du, das ist so, weiß nicht, es fällt mir halt auf, dass sie gerade mit sich selbst redet, da ist halt keiner, und da kommt dann ein langer Monolog, wo ich denke,
Ja, aber weißt
das
du,
das ist halt so typisch im Theater, so dass du das halt irgendwie so rüberbringst,
ja, genau, was da gerade passiert. Aber das ist, deswegen ist dieser Moment am Anfang, finde ich, so wichtig, weil er dich als Zuschauer halt mit reinholt. Und eben genau dieses Voyeuristische, was so unangenehm ist, das wird aber damit etabliert. Du bist hier die Maus, die in der Ecke sitzt und zuhört.
Ja.
Dadurch funktioniert das für mich. Dadurch funktionieren dann eben auch solche Selbstgespräche.
Okay. Hattest du irgendwas zu bemängeln?
Nee. Mal so überhaupt nicht.
Mal so überhaupt nicht. Das ist okay. Eieiei.
Nee, der ist stark, Alter. Also, Ingmar Bergman weiß, was er da macht. Das ist sensationell geschrieben, geil gespielt. Ich finde auch, dass man...
Schauspielführung und so.
Die, ja. Und ich finde auch, man muss unbedingt Lena Nyman erwähnen, die Helena spielt. Ihre Schwester mit dieser Behinderung. Die macht das nämlich auch super.
Ja, da gibt es ja auch einen kurzen Ausflug in die Vergangenheit. Was sich da nochmal für bestimmte Szenen da zugetragen haben, wo halt auch die Schwester noch eine Rolle spielt, wo die ganze Familie noch beisammen war.
Ja.
Ja.
Hast du sonst noch was auszusetzen? Außer jetzt diese Selbstgesprächsmomente?
Nee. Ansonsten habe ich eigentlich nicht viel auszusetzen. Also halt ein unangenehmer Film, insofern natürlich auch kein angenehmes Sehen. Darf man ihm natürlich einerseits nicht vorwerfen, andererseits sind das wahrscheinlich selten die Filme, die bei mir die Höchstwertung kriegen, obwohl sie handwerklich natürlich top sind.
Ja, ich finde, das ist halt die Sorte Film, also gut, das kann man das bei Ingmar Bergman schon so ein bisschen erwarten, ne? Also ich war jetzt nicht groß überrascht, dass das so eine Nummer ist.
Ja.
Aber für Leute, die sich halt so gar nicht damit befassen, da würde es bei so einem Film wahrscheinlich schon auch ein bisschen helfen, wenn man weiß, was einen erwartet.
Ja, ja,
definitiv. Also, dass das hier so ein Kammerspiel ist und sehr dialoglastig und eben eigentlich Schauspielkino.
Also, definitiv nicht für jedermann.
Eben.
Das muss man an der Stelle auch sagen. Da muss man schon ein bisschen offen sein für sehr anspruchsvolles Kino.
Ja, ich hab's gefeiert. Fand's großartig.
Okay.
Bin sehr froh, den gesehen zu haben. Danke, Nils.
Da bin ich schon mal auf jeden Fall richtig, was die Hälfte angeht, der Punktevergabe. Also klingt zumindest, als wäre ich richtig in der oberen Hälfte und nicht in der unteren Hälfte.
Ja, ja. Gut. Das klingt bei mir aber auch so, finde ich. Also du klingst ja auch begeistert.
Ja, ja. Ist schon guter. Bin auch nie jetzt dankbar. Ich meine, ich hatte ihn sowieso auf meiner Watchliste, weil der natürlich auch auf diversen Listen drauf ist. Der ist 41. Platz bei der Letterboxd-Narrative-Liste.
Das ist wahrscheinlich auf jeder Liste, oder?
Nee, der ist nicht auf allzu vielen Listen. Der ist zum Beispiel nicht auf der Schneiderliste.
Aber echt? Der ist nicht auf der Schneiderliste?
Nee, aber er ist auf der World is Hell Liste, von wegen Hopeless Cinema.
Ah, okay.
Da ist er natürlich drauf, die ich auch durcharbeite. Aber in erster Linie ist die Narrative-Liste von Letterboxd da. Da ist er sehr weit oben. Also auf anderen Listen hab ich den nicht oft gefunden.
Huh. Okay.
Ein schwedischer Film, Höstsonaten. Die Originalsprache ist ebenfalls schwedisch. Also, und das ist auch der erste Film in der in der Heimatsprache, den Ingrid Bergman irgendwie seit 12 Jahren oder so gedreht hat. Also es, davor hatte sie eine internationale Produktion.
Die war lange in Hollywood unterwegs.
Eben. Also zwischendurch gab es wohl mal einen schwedischen Film, aber der Ausflug ist dann auch schon mal. Ist auch 12 Jahre, glaube ich, vor Herbstsonate gewesen.
Mhm. Ja, und deswegen gibt es ja Leute, die ihr so ein bisschen eine autobiografische Komponente unterstellen, ne? Mhm.
Ich weiß nicht, hatte sie vielleicht eine Tochter oder so, dass man das machen könnte?
Naja, Isabella Rossellini.
Ach ja, stimmt, siehst du?
Das ist ja der Witz.
Ja, das ganze Familiengeflecht hatte ich gerade nicht vor Augen. Richtig.
Ja.
Ja, tauscht die Pianistin um mit einer Schauspielerin.
Das ist eben genau der Punkt, ja. Und das war ja wohl auch ein ähnliches Szenario, wo sie dann halt weg aus Italien und. Naja.
Interessant. Doppelter Boden.
Da gibt es schon Parallelen, ja. Okay, sollen wir Punkte vorlesen?
Ja, gerne.
Gut, 8,1 gibt es auf IMDb, kein Metascore. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 8,7. Publikum ist bei 4,3 von 5, Letterboxd 4,4. Das ist also alles richtig gut. Wo bist du gelandet?
Bei einer 8.
Bei einer 8, das heißt einen halben Miesen für mich. Ich bin bei 10.
Lee ist bei 10. Ja, das ist ein ganzer Mieser für mich.
Ja. So, jetzt kannst du dir überlegen, ob ich den halben Punkt von vorher dazu zählen soll oder nicht.
Ich habe ja jetzt schon gesagt, also
dann nicht.
Machen wir ein 8 und du bist bei einer 0 und habe dadurch wahrscheinlich die Episode jetzt versemmelt.
Nein, nein, das hätte, wie gesagt,
hätte nichts
geändert. Ich bin jetzt bei einem Miesen, du bist bei 2,5.
Ach so, ja. Echt? Hatte ich so viel Miese?
Mhm.
Verdammt. Das hat sich ein gutes Gefühl hierbei. Also denke so, ja, läuft hier nah dran beim Punkteraten, ja.
Nee, du warst bei.
So wie
bei 65 warst du einen daneben, bei Dollar einen halben und jetzt wieder einen.
Trotzdem, läuft so beim Berlin-Marathon, weißt du, ist keiner so hinter dir, vor dir, so denkst du, ist alles cool und so, bist gut im Rennen, so machst dein Ding.
Kommst ins Ziel.
Bist Letzter.
Letzter.
Ja, merkst du so, jetzt, deswegen sind alle schon zu Hause, Alter.
Ja.
So ähnlich war das jetzt hier auch.
Also,
1:2.
Das hätte für dich ja auch ein Hint sein können, weil wenn du hier die Parallele zu Nightmother erkannt hast, ich meine, da war ich auch bei 10.
Könnte sein.
Ja.
Aber ich versuche ja dann auch ein bisschen so für eine Eventualität zu sorgen. So, weißt du, nachher sagst du, nein, nein.
Gottes Willen.
8,5. Und dann gebe ich eine 10 und bin dann 1,5 daneben. Insofern. Ich habe auch zu 9,5 tendiert, um dann irgendwie komplett den Mittelweg zu wählen. Aber das fand ich dann auch immer ein bisschen affig.
Tja.
Ich war ja zumindest in der richtigen Region. Also.
Ja,
wenn man einen Punkt daneben haut, ist es ja zumindest...
Ja, da
haben wir schon ganz andere Vorherpunkte raten.
Ja, natürlich.
Ergebnisse also.
Ja, nein, die Region war goldrichtig. Und eine 10 zu raten ist auch, muss man auch erstmal machen, stimmt schon.
Eben.
Ja. So, mein Endergebnis von 2,5:1. Punkt für mich und Ausgleich, oder? Gut.
Richter ist der Victor.
Naja, der Victor ist noch nicht Ausgleich.
Der heutigen Episode.
Von mir aus.
Der heutigen. Ja. Also ja, jetzt will er das Ding wieder hindrehen, Alter. Das gibt's ja nicht.
Es sei dir gegönnt. 1:1.
Alter.
So you wanna play rough, huh?
Kannst du haben, ey.
Rough it's a plane, okay?
Na du doch anscheinend.
Ich immer.
Immer.
Immer für rough play zuständig. Hier.
Ist immer für zu haben, ja?
Bin ich immer für zu haben, genau. Mhm. Das wollte ich sagen.
Mhm.
Alright. So.
Sind wir durch.
Episode im Kasten.
Wunderbar.
Über 2 Stunden neuer Banausenstoff.
Bedanken wir uns nochmal ganz kurz bei unseren Supportern. Ihr habt ja wieder einiges beigesteuert für die heutige Episode.
Auch die Supporterinnen, die haben auch was beigesteuert.
Entschuldige, wir bedanken uns bei allen SupporterInnen. Ich krieg's hin. So, ich werde das jetzt in meinen aktiven Sprachgebrauch einbauen.
Ich bin gespannt. Ja. Ich werde das
beobachten. Gerne jedes Mal draufhauen, wenn es nicht passiert. Ja.
Mhm.
Naja, aber wenn du also bei unseren SupporterInnen, das muss ja wohl drin sein.
Ja, ja, spätestens da. Aber ich betone ja auch, dass es Supporter... dass ich für Girl Power bin und Supporterin. Insofern, ich kann die auch so separat grüßen, ist fein. Ich möchte mich nicht hier in dieses konsequente Gendern mit einreihen, sondern ich sage, das wird immer noch sehr inkonsequent bei mir passieren.
Ey, ich will auch nicht ankündigen, dass ich das konsequent mache. Ich habe es mir jetzt nur mal gerade bei SupporterInnen, habe ich mir eben vorgenommen.
Okay, fair enough. Die, genau, also gerade die sind es ja auch wert, nochmal separat betont zu werden. Aber trotzdem sind wir natürlich
so falsch schon wieder, als wären es alle anderen nicht wert, um Gottes Willen.
Doch, natürlich, ihr auch.
Das fliegt uns schon wieder so um die Ohren.
Ja, ja, ihr Typen auch. Es wäre also, wär schlimmer, wenn uns die Typen alle deabonnieren würden, sagen wir mal so. Von der Statistik.
Ach so, meinst du rein statistisch gesehen, ja.
Rein statistisch gesehen, ja.
Ja, ja. Ja, das kann ja auch eigentlich nur daran liegen, dass das viel zu wenige Frauen bisher mitbekommen haben.
Ich hoffe, dass es daran liegt. Aber ich glaube, das ist schon dieses Film-Nerd-Tum ist schon.
Ja, ist eine männliche Domäne.
Ist leider eine sehr männliche Domäne. Also da müssen wir ein bisschen dran arbeiten.
True that.
Deswegen freuen wir uns ja über jede weibliche Supporterin, die ja noch dazu kommt.
Deswegen grüßen wir jetzt Julia nochmal ganz lieb.
Ja, grüße
und Julia. Alle anderen, die wir da haben.
Ja, alle anderen sind ja noch ein paar. Ju und so.
Mhm. Kitty.
Kitty, ja.
Und dann klar. Haben wir auch schon alle durch.
Nee, oder? Wir haben unter den
okay, nee, es gibt noch ein paar.
Unter den Tabelleneinsicht, da haben wir noch ein paar weibliche
tatsächlich. Ja, ja, ja. Alright.
Ja, und für euch, also zumindest für die in dem höheren Paket, die kriegen Sonntag auch nochmal eine Sonderepisode.
Natürlich.
Ihr wisst Bescheid, Dienstagsbanausen, Freitagsbanausen und für Supporter auch noch Sonntagsbanausen. Mhm. 3 Episoden pro Woche. Wer Bock hat, gerne mal bei Steady oder Patreon reinschauen. Die Links dafür sind in der Bio oder im Linktree. Und guck mal rein.
Perfekt. Hast du schön gesagt.
Danke.
Sind wir raus?
Sind wir.
Peace.
Ciao.
Bewegt Bild Banausen.